Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Rack Podcasts. Ich bin's du und an meiner Seite ist er wieder. Der Cowboy zu meinem Indianer, der Han Solo zu meinem Chewbacca, der Maverick zu meinem Iceman. Hallo Thomas.
Hallo Stu.
Na, war das nicht wunderschön?
Ja, ich finde deine Anfänge, du wolltest eigentlich, das letzte Mal hattest du gesagt, du wolltest nicht mehr so lang machen, aber ich finde das einfach grandios, ja.
Danke. Es war auch nicht lang und ich möchte mich mal selbst loben, weil ich habe es geschafft, auf drei Themen einzugehen, die wir heute unter anderem behandeln wollen. Mhm. Ja. Aber bevor wir anfangen, wie geht's dir denn so?
Mir geht's ganz gut. Ich hatte ja Geburtstag. Ich bin noch älter geworden als das letzte
Mal. Ja, stimmt,
Mal.
stimmt. Der Thomas hatte gestern Geburtstag zur Info. Wir nehmen den Podcast am 3.6. auf. Mhm. Und weil ich dich so gerne mag, werde ich jetzt nicht für dich singen.
Also es wurde genug vorgesungen bei mir. Also von daher ist es in Ordnung.
Ah, du armes Schwein.
Genau, deswegen geht's mir ganz gut. Ich habe quasi wieder ein Jahr überlebt. Das kann man durchaus feiern.
Ja, ja. Wir sind auch sehr froh, dass es dich gibt. Die meisten von uns zumindest.
Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal.
Ja. Okay. Aber größere Feinde hast du ja nicht, ne?
Nur mich selber, ja.
Okay. Und das ist eine perfekte Überleitung. Ja. Nicht nur du kannst tolle Überleitung, mein Freund, ich kann es auch. Überleitung zu einem Film, den wir jetzt mal besprechen wollen, der seit Donnerstag in den Kinos läuft. Mhm. Und der heißt Feinde, Hostiles.
Genau. Von Scott Cooper. Mhm. Und geschrieben als auch Regie geführt und mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und ich bin ja großer Western-Fan, wie die meisten vielleicht mittlerweile wissen. Und ich hatte mich schon sehr auf den Film gefreut gehabt und ich wurde nicht enttäuscht.
Ja. Ja, ich muss gestehen, ich habe ihn ja in der Presseverführung gesehen und der Film war mir relativ egal, muss ich gestehen. Weil ich habe nichts gegen Western, aber ich würde es jetzt auch nicht als mein Lieblingsgenre verorten. Und kam aus dem Kino raus und war auch sehr begeistert. Mhm.
Genau, also ich mag ja sowieso gerne Western, die so ein bisschen melancholisch sind. Also irgendwie so ein bisschen, also so bedächtig, wenn man rausgeht oder den Film gesehen hat, dass man nochmal so drüber nachdenkt und das Gefühl hat, oh, da war jetzt irgendwas Tiefes in dem Film. So von der Geschichte her, von den Charakteren her, was mir präsentiert worden ist, beziehungsweise worüber ich nachdenken soll, auch als Zuschauer. Und das ist bei dem Film definitiv der Fall. Aber vielleicht gehen wir ein bisschen auf die Geschichte erstmal ein.
Ja, soll ich?
Ja, mach ruhig.
Der Film spielt, Gott, wann spielt der? Würdest du sagen, es ist ein Spätwestern-Jahr, ne?
Ja, ja, 1892.
1892, vielen Dank. Also spielt 1892 und ein Soldat, ein oberer Soldat der amerikanischen konföderierten Armee, ist das so? Ich bin mit den Begriffen leider nicht so ganz drin. Also ein Soldat, hochrangiger Soldat, hat den Auftrag, einen krebskranken Indianerhäuptling, der in Gefangenschaft ist, in seine Heimat zu überbringen, damit er dort friedlich sterben kann. Weil sich die Amerikaner bzw. Washington bzw. House halt mit diesen Ureinwohnern annähern möchte. Mhm. Habe ich das so richtig gesagt?
Richtig, genau. Weil, also wir schreiben tatsächlich das Jahr 1892 und wie ihr vielleicht wisst, da ändert sich halt vieles. Also die Eisenbahn ist schon längst irgendwie im Bau, beziehungsweise schon große Strecken einfach verbunden mit der Eisenbahn. Die Industrialisierung in den USA schreitet fort. Der Westen wird immer dichter besiedelt. Städte werden größer. Neue Technologien kommen. Die Elektrifizierung findet nach und nach statt. Und das führt natürlich auch zu einem Umdenken in der Politik. Also der amerikanische Bürgerkrieg ist auch zu Ende. Schon lange. Und das führt halt auch dazu, dass halt gesagt wird, okay, lasst halt bestimmte Dinge, die wir getan haben, hinter uns. Ja, ich hätte das gesagt, lasst sie sterben.
Wir sind nicht bei Star Wars.
Genau, das verwurstelt sich so ein bisschen mit den Charakteren, mit dem Film, mit der Botschaft, die er auch ausstrahlt. Weil der Hauptcharakter, gespielt von Christian Bale, ist halt jetzt nicht so ein Liebling. So, also beziehungsweise so ein typischer Held.
Ja, also als er den Auftrag von seinem Vorgesetzten bekommt, tut er auch alles, damit er das nicht machen muss und wird praktisch zu dieser Mission gezwungen. Mhm. Und macht aber auch sehr deutlich, dass er, deutsch gesagt, keinen Bock drauf hat.
Genau, und da kommt dann immer wieder durch so diese Vergangenheit, ne? Also wenn jemand ganz, ganz lange im Kriegsdienst, im Militärdienst gewesen ist, gerade im Wilden Westen, nenne ich es mal, wo halt nicht unbedingt die Regeln immer klar definiert waren, wer gut ist, wer böse ist, was du tatsächlich tun darfst und was du nicht tun darfst, Gerechtigkeit in die eigene Hand nehmen beispielsweise. Und damit hadert er quasi jetzt. Und dass auch alle anderen Figuren, die irgendwie da dran drin stattfinden, also manche nehmen das halt anders auf, was sie irgendwie getan haben, versuchen halt eher irgendwie so in Sühne überzugehen, beziehungsweise in Akzeptanz oder holen sich den Frieden halt zurück, also die Indianer beispielsweise.
Ja.
Und andere sind an einem Punkt in ihrem Leben gekommen, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber so ein bisschen, wo sie halt sagen, ich kann auch nicht mehr. Und das ist so der Überbau der ganzen Geschichte.
Ja. Und es ist ja auch die Geschichte einer Annäherung. Mhm. Und der Film beginnt damit, dass man als Zuschauer glaubt zu wissen, wohin die Reise geht. Aber im Prinzip ist der Film so, folgt der Prämisse, der Weg ist das Ziel.
Genau.
Und das macht er wirklich sehr gut. Und auch ist der Film stark, weil er halt unglaublich gut gespielt ist. Also Christian Bale ist großartig. Ich habe nach der PV haben einige Kollegen irgendwie gesagt, so ja, ihnen hat Christian Bale nicht gefallen, weil er halt nur einen Gesichtsausdruck hat. Das stimmt durchaus, aber es passt halt zu seiner Figur. Er ist halt dieser versteinerte Soldat, der halt Probleme mit seiner Vergangenheit hat und auch, glaube ich, mit dem, was vor ihm liegt. Mhm, genau. Und das bringt er ziemlich gut rüber. Es gibt da einige Szenen, wo dieser stoische Gesichtsausdruck durchaus etwas bewirkt für den Film auch. Und trotz allem, das fand ich interessant, dass der Film aber auch zulässt, dass die Figuren über ihre Gefühle reden. Mhm. Es ist jetzt kein Film, wo dann der große geile Cowboy dann irgendwie sagt so, ah, ich hasse das Töten, aber einer muss es ja tun, sondern dass sie halt wirklich, wirklich auch drüber reden, das fand ich sehr stark. Und das hat, das verursacht auch eine viele starke Szenen. Also, ohne jetzt zu tief zu gehen, ist Ben Foster, den ich ja großartig finde.
Oh ja, ja, ja.
Hat eine kleine Rolle in dem Film und Ben Foster ist ja so ein Kandidat, ist der zu 80% immer verheizt wird. Aber mein Gott, in dem Film hat er nur eine kleine Rolle. Ich würde sagen, er hat vielleicht eine Screentime von insgesamt so 10 bis 20 Minuten, aber die nutzt er voll aus. Und er stellt auch eine Frage, die durchaus interessant ist, wenn man sich mit ihr genau beschäftigt.
Ja. Ja? Genau, also überhaupt, die Nebendarsteller sind toll besetzt. Ben Foster, ich mag auch Ben Foster sehr, sehr gerne. Ich wusste nicht, dass er mitspielt. Und als ich ihn gesehen habe,
dachte ich
so, cool und ich glaube, ich weiß schon, was passiert.
Ja.
Und aber überhaupt, also diese ganze Reise, wo es hingeht, dann treffen sie ja auch noch auf die Rosalie Quaid, den Rosamund Pike, die spielt hier halt. Ja. Und da entwickelt sich ja auch viel raus, aber auch dann die jeweiligen Stationen, die sie so nach und nach durchmachen, bis zum Schlussakt hinweg sogar. Und gerade dieser Schlussakt hat bei mir auch nochmal dazu geführt, dass so die Wertung nochmal nach oben gegangen ist, weil da auch nochmal Sachen thematisiert werden, die ganz klar irgendwie für dieses typische American Way of Life stehen.
Ja.
In manchen Dingen. Ja. Und da quasi so ein Gegenkonstrukt und beides trifft aufeinander. Ja. Und führt dann natürlich auch zu was. So.
Ja. Was wo der Film auch großartig ist, ist, dass er immer wieder Hoffnung zulässt. Mhm. Sie manchmal sogar obsiegen lässt, aber hier auch ganz oft sie halt niederschmettert.
Ja.
Ich glaube, da ist das Ende ein gutes Beispiel für.
Also, genau.
Ne? Aber ich glaube, wir müssen da ehrlich gesagt nicht spoilern. Ich glaube, wir können einfach nur von uns beiden sagen, Leute, guckt euch diesen Film an.
Unbedingt.
Gerne auch im Kino, denn er hat wirklich großartige Aufnahmen, ist toll besetzt. Unter anderem spielt auch mit Timothée Chalamet, der gefühlt jetzt in jedem dritten Film zu sehen ist. Jesse Plemons ist mit dabei, Ben Foster, wie gesagt, Stephen Lang, Wes Studi sollte man erwähnen, der diesen alten Häuptling spielt, Häuptling Yellowhawk.
Ja.
Großartiger Film, würde so weit gehen, der beste Western des Jahres wird es vermutlich sein.
Ja, bisher, weiß ja nicht, was noch kommt, ich habe es gerade nicht im Schirm, aber bisher auf jeden Fall, ja. Interessanterweise habe ich The Ballad of Lefty Brown noch gesehen, kurz danach. Ja. Und der ist so in manchen Sachen ähnlich, geht er anders heran und hat manchmal dann auch Längen, also der ist nicht so gut wie der. Aber wenn man den gleich hinterher guckt, hat man auch nochmal so ein Abschluss, also so ein gemeinsames Bild. Ja. Weil der da gleich spielt, so in der gleichen Zeit.
Ballad of Lefty Brown ist jetzt auf DVD erschienen, hat also so einen Heimkinostart und ist mit Bill Pullman, nicht wahr?
Mhm, genau.
Hm. Bill Pullman.
Boah. Oh ja, und der hat mich ja überzeugt. Also ich finde ihn ja immer noch, dass er den geilsten Präsidenten jeweils in einem Film gespielt hat, mit seiner genialen Rede bei Independence Day. Ja. Seine Rolle dann in Independence Day 2, da wollen wir, glaube ich, ja nicht von anfangen, auch von dem Film nicht.
Toller Film, bester Alien-Action-Sci-Fi-Film aller Zeiten. Ich freue mich so auf den dritten Teil.
Genau, aber da spielt er, also da passt er perfekt rein und da spielt er auch wirklich gut.
Ja, also kommt er da an seine Paraderolle als Lone Star in Spaceballs ran?
So ein bisschen, nein. Es ist anders.
Okay. Ja, ich muss gestehen, ich bin jetzt wieder kein großer Western-Fan, aber auch kein Hater, deswegen ist Lefty Brown so an mir vorbei galoppiert. Aber worum geht es in dem Film denn eigentlich? Weil du hast ja gesagt, dass es ein relativ gutes Doppelfeature abgeben würde mit Feinde.
Ja, und zwar ist Lefty Brown im Prinzip so ein total treu doofe Seele, die jahrzehntelang, also mittlerweile 60 Jahre im Wilden Westen überlebt hat, also auch ganz, ganz viel gesehen hat und zusammen quasi mit Peter Fonda kurz zu sehehen ist.
Okay.
Und sein Semesterfreund stirbt dann halt, also Peter Fonda, sorry, aber das ist halt so die Ausgangssituation des Films. Ja. Und er geht dann halt los und versucht halt die Mörder zu finden und Gerechtigkeit zu bringen. Und dann dreht sich zwar viel um Gerechtigkeit und Rache, so, das sind so die Leitmotive, aber dann auch viel um, der Westen ändert sich, Politik, Korruption, da werden ganz, ganz viele Türen aufgemacht, die sehr, sehr spannend sind. Und was ich aber viel, viel interessanter finde, nochmal diese Thematisierung von Helden, weil er findet dann nachher so einen Jungen, den er irgendwie so aufliest, noch relativ unschuldig und will halt großer Revolverheld werden, weil er halt so Groschenromane liest über die Westernhelden und unter anderem halt auch über Lefty Brown, der da zwar nicht betitelt wird, sondern eher die anderen um ihn herum, weil er nie Held sein wollte, ne? Mhm. Aber das auch seine Geschichten sind. Und dann lernt er aber die Realität dahinter kennen. Also dass diese Heldengeschichten nichts mit der Realität zu tun haben. Und das fand ich richtig gut.
Ja. Klingt durchaus interessant. Hast du vielleicht eine Antwort darauf, warum der in Deutschland jetzt nur auf DVD rausgekommen ist?
Vermutlich, weil die Darsteller alle nicht so ziehen. Also ich meine, Bill Pullman ist jetzt nicht dafür bekannt, Kinokarten zu lösen. Also dass sie dann so ein Plakat von ihm sehen und denken, ah ja, cool, da gehe ich jetzt rein. So, und auch alle anderen Darsteller, obwohl er relativ gut besetzt ist, also Jim Caviezel spielt da mit, den fand ich allerdings nicht so toll. Und auch der eine aus Sons of Anarchy, der Tommy Flanagan, der jetzt auch immer öfter in Filmen zu sehen ist, auch in großen Filmen. Also besetzt ist er gut und auch gut gespielt. Aber irgendwie vom Publikum her vielleicht nicht so der Faktor, der Leute ziehen würden. Deswegen eher die Heimkino-Auswertung.
Okay, also wenn ihr Western-Fans seid, dann geht ihr ins Kino und guckt euch Feinde an und guckt euch danach am besten noch Lefty Brown an. Dann habt ihr ein gutes Double-Feature, ne?
Genau.
Gut. Hast du sonst noch irgendetwas zu Feinde zu sagen? Weil ansonsten würde ich da einfach mal einen Deckeldruck machen.
Ich hoffe, dass Christian Bale noch ein, zwei Western machen wird in seiner Karriere.
Ja.
Da hätte ich Lust drauf.
Ja, ich muss übrigens gestehen, es gibt einen Darsteller, ich glaube, der heißt Rory Cochrane, der, ich habe jetzt die Namen seiner Figur vergessen, das ist der von Blocker, also Blocker heißt Bales Figur, am meisten noch mit seiner Vergangenheit hadert. Mhm. Und im Laufe des Filmes eine deutliche Entscheidung trifft.
Ah, ja.
Den fand ich großartig. Und ich kannte das Gesicht immer und dachte, boah, ich kenne dieses Gesicht irgendwoher. Ich kenne es, woher kenne ich das? Und dann habe ich halt mal einen YouTuber nachgeguckt und der spielte jahrelang einen der Ermittler von CSI Miami. Das fand ich lustig. Weil man den halt nicht ja wiedererkennt, weil halt er halt in diesem Hostiles Feinde halt wirklich lange schwarze Haare, so ein Zottelbart hat. Also er sieht so ein bisschen aus wie Thomas, wenn er ungepflegt ist.
Also immer.
Ja, immer, ja. Gut. Also, wenn du nichts mehr hast, würde ich wie gesagt jetzt sagen, Leute, guckt euch Feinde an und gerne
Genau.
auch Lefty Brown und würde sagen, ja, zum nächsten Thema.
Ja.
Gut.
Das wird so ein bisschen solo.
Leute, das ist der Podcast der geilen Überleitung. Ich sag's dir, ich sag's dir. Okay. Okay, ja.
Genau, jetzt gucken wir mal so ein bisschen die News durch, quasi, die uns die Woche beschäftigt haben oder in letzter Zeit. Und da ist natürlich das größte Thema, was wir haben, der Han Solo-Film bleibt hinter den Erwartungen zurück.
Ja, ich sage dazu Folgendes. Warum seid ihr so überrascht? Also, zum einen, wer hat wirklich einen Han Solo-Film gebraucht? Wer wollte wirklich einen? Dann die ganzen Geschichten vorab, wegen Regiewechsel und was es da sonst noch gab. Dann ist der Film startet 6 Monate oder knapp 6 Monate nach dem letzten Star Wars. Er startet halt wirklich nach Avengers 3, nach Deadpool und vor Jurassic World 2. Also die wirklich so innerhalb von einem Monat irgendwie starten. Also das ist ja wirklich, das ist der Wahnsinn, wie komprimiert diese Blockbuster zusammenstehen. Was, glaube ich, habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, durchaus auch damit zusammenhängt, weil die WM ja bald ist und dann viele Länder halt kein Interesse haben für Kino, was ich schade finde, weil ich finde Fußball zum Kotzen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin nicht überrascht, dass er hinter den Erwartungen ist. Also ich will nicht sagen, er ist gefloppt. Das würde ich jetzt nicht so weit, würde ich nicht gehen, aber er ist halt deutlich hinter den Erwartungen geblieben.
Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, also man wusste ja schon, dass die ganzen Blockbuster da so in Reihe geschaltet sind und dass man es vielleicht auch so drauf angelegt hat oder was wahrscheinlich eher die realistische Theorie ist, dass Disney natürlich gedacht hat, na klar, wird der super ankommen. Ist halt ein Star Wars-Film. Machen das Stempel drauf und dann wird das irgendwie schon funktionieren. Und die Leute rennen da rein. Und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen und er hat weltweit jetzt nach quasi einer Woche nur 264 Millionen eingespielt.
Damit, glaube ich, hatte er gerade ebenso sein Budget wieder rein, weil es ja der bis dato teuerste Star Wars-Film ist.
Genau.
Wegen den Nachdrehs, ja. Ja, seien wir ehrlich, also LucasArts bzw. Disney, die werden nicht am Hungerbrot leiden wegen dem Film. Denen wird es weiterhin super gehen, denn Merchandise ist ja immer noch ein großes Thema bei Star Wars. Ich kann mir durchaus glauben, dass die schon lange Gesichter machen. Das
Ja, genau.
glaube ich
Also
schon.
das ist
Ja.
schon ein richtiger Dämpfer. Also, weil sie rechnen halt immer mit mindestens 500, 600 Millionen einfach. Das ist so Standard. Und eigentlich ja mehr. Also ich weiß gar nicht, ich habe die Zahlen gerade nicht parat, aber Rogue One waren, glaube ich, 700 Millionen.
Ich glaube, Rock One hat sogar weltweit die Milliarde geknackt, ja.
Oder Milliarde sogar, genau. Und ja, natürlich Episode 7 und 8, klar, so. Und jetzt das Ergebnis ist natürlich da ein richtig krasser Dämpfer. Und ich muss auch sagen, ich war ja jetzt ja auch im Kino gestern zu meinem Geburtstag. Und ich bin sehr enttäuscht aus dem Kino rausgegangen. So. Also ich kann
Ja.
verstehen, dass jetzt auch die Leute wenig Interesse haben und selbst die, die reingehen, dann rausgehen und sagen, ja, Wayne halt, ne?
Ja, also ich habe ihn ja auch schon gesehen und bei mir war es ähnlich. Also ich finde ihn nicht schlecht und bin auch nicht mit so einem enttäuschten Gefühl rausgegangen. Was auch damit zusammen liegt, ich bin halt absoluter Chewbacca-Fan und es ist der erste Star Wars-Film, wo Chewbacca halt wirklich mal was zu tun bekommt und
Das stimmt, ja.
wo sie ihn auch mal würdigen, ja? Das muss man mal ganz klar sagen. Und Mini-Spoiler: Die beste Szene im Han Solo-Film ist eine ganz kurze Sequenz, in dem Han Solo mit Chewie duscht. Großartig.
Sehr viel prickelnde Erotik.
Oh ja.
Also ich weiß auch nicht, wie der Film halt vorher ausgesehen hat, weil, was waren das, 70% Nachdrehs?
Ja.
Ne? Also das war ja wirklich heftig. Deswegen ist er auch der teuerste Star Wars-Film aller Zeiten geworden, mit irgendwas bei 300 Millionen jetzt scheinbar. Und ich glaube, Ron Howard hat irgendwie versucht, das zu retten, was ging, und daraus irgendwie tatsächlich einen spaßigen Blockbuster zu machen. Aber er hat mich an vielen Stellen einfach nicht null abgeholt. Und viel schlimmer fand ich noch, sowohl Alden Ehrenreich, ne, als auch Emilia Clarke waren für mich richtig schlecht.
Ich muss sagen, ich mochte Alden Ehrenreich als Han Solo, aber ich bin auch nicht da hereingegangen und habe gesagt, so, ich möchte jetzt eine Imitation sehen von Han Solo.
Nee, das war auch nicht mein, genau, das war auch nicht mein Ansinnen.
Ich hab ihm tatsächlich ganz gerne zugeguckt, muss ich gestehen, und hatte durchaus so meinen Spaß mit ihm. Emilia Clarke ist, ich habe hier so unglaublich tolle Interviews mit der gesehen, wo ich halt echt sage, boah, Kind, du bist unglaublich sympathisch, ich mag dich, aber meine Fresse, du kannst halt nicht schauspielern. Es tut mir leid. Das sieht man durchaus bei Solo auch. Aber für mich war einfach das große Problem, der Film beantwortet halt Fragen, wo ich entweder sage, ich will es gar nicht wissen, und wo ich auch denke, man muss es nicht wissen. Mhm. Weil ich finde, so eine Figur hat wie Han Solo, der so ein bisschen was Mysteriöses, was man nicht weiß, das tut der gut. Ich muss nicht wissen, wie Han Solo seinen Blaster bekommen hat. Ich bin ehrlich, ich finde die Geschichte, wie er Chewie gefunden hat, finde ich okay, aber auch das hätte ich nicht gebraucht. Ja, dazu kommt halt noch, du weißt halt, Han Solo wird den Film überleben, du weißt, Chewbacca wird überleben, weil sonst wären sie in Episode 4 ja nicht dabei. Deswegen fehlt da auch so ein bisschen so, gerade so bei Action-Szenen, dass du so ein bisschen mitfiebern kannst. Weil die anderen Figuren, so ging es mir zumindest, waren mir weitestgehend egal.
Genau, also der Beckett von Woody Harrelson, der ist halt wieder super irgendwie, aber es ist dir tatsächlich egal, was passiert. So, du hast immer das Gefühl, ja, so, ja, was die jetzt machen, ist mir eigentlich gleich, ne? Hauptsache, sie treffen irgendwann auf Lando und die spielen halt Poker zusammen oder so, um dann zu erklären, wie halt den Millennium Falcon bekommen hat, ne? Aber, also ich meine, du kennst ja auch die Steps an sich, ne? Ich bin jetzt auch kein Experte in diesen ganzen Star Wars Büchern und was es noch so alles gibt. Ich bin aber der Meinung, dass ich mal gehört habe, dass es eine Geschichte gibt, die tatsächlich auf Kashyyyk spielt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt das Richtige. Wo quasi dann Han Solo und Chewbacca quasi auf Kashyyyk aufeinandertreffen. Wo der ganze Planet ja unter der Kontrolle des Imperiums steht und die ganzen Wookies versklavt werden, unter anderem ja für den Bau des Todessterns. Mhm. Und dass er quasi dann mit Chewie befreit und dann flieht. Ich muss sagen, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie der Wahrheit entspricht und es nie so eine Story gab, hätte ich das irgendwie interessanter gefunden, als das, was sie jetzt gemacht haben mit diesen ganzen Syndikaten und so. Ich meine, das war immer Thema in den Serien, also Star Wars Rebels und Clone Wars.
Zu denen es ja auch eine Anspielung gibt.
Genau, zu denen es eine große Anspielung gibt, die mir sogar Lust gemacht hat auf einen zweiten Teil, der jetzt vermutlich nie kommen wird.
Ja, weiß ich nicht, ob der vielleicht nicht nie kommen wird. Da bin ich skeptisch. Ich weiß nicht, wie Kathleen Kennedy und Bob Iger von Disney ticken. Vielleicht ticken sich auch so, hey, wir machen es trotzdem und wir sind aber vorsichtiger und suchen den Regisseur aus, wo wir sicher sind, okay, der macht es auch bis zum Schluss, beziehungsweise der wird uns das Produkt abliefern, was wir wollen. Aber klar, die Chancen auf eine Fortsetzung stehen schlecht, wobei, das haben wir auch gesagt, der Film natürlich nicht nur an der einen Szene zum Schluss deutlich macht, hey, da gibt's noch mehr.
Ja, genau. Ne?
Vielleicht, wenn du noch was hast, würde ich sogar sagen, lass uns nochmal vielleicht einen Spoilerbereich aufmachen.
Ja, sehr, sehr gerne, weil ich habe nämlich ein Thema, was ich gerne besprechen würde, und zwar über L337.
Ja, gut, wunderbar, da kann ich auch was zu sagen, auch zum Thema Lando, der übrigens pansexuell ist, das sollte ja erwähnt werden. Also wenn du nichts mehr hast, dann würde ich jetzt einfach mal meine patentierte Spoiler-Sirene auspacken.
Ja.
Okay, 3, 2, 1, ui, 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 ui. gut. Also, Spoiler-Bereich, gut. Wo fangen wir an?
Genau, also wenn wir jetzt sowieso schon bei Pansexualität quasi sind und bei Lando und L337, es wurde im Vorfeld ganz viel darüber diskutiert bezüglich L337 und ihrer Versklavung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe das nur am Rande gesehen bei News und dachte mir so, was wollen die denn eigentlich von mir? worum geht's da? Und habe das dann mal überflogen und dachte mir, hä, okay. Und habe dann jetzt den Film gesehen und weiß jetzt natürlich, was gemeint ist, weil sie ist ja die ganze Zeit darauf aus, natürlich alle Druiden und Roboter und sonstige Sachen zu befreien. Also quasi Freiheit für die Roboter.
Ja.
Was ja damit endet, also ich fand es auch ein bisschen aufgesetzt, muss ich sagen, als Thema an sich. So. Aber es führt ja nachher dazu, dass sie ja kaputt geht.
Ja.
Und dann ihr kognitiver Geist oder ihre Speicher und ihr quasi ihr Denken eingepflanzt wird in den Millennium Falcon.
Ja.
Ohne dass sie gefragt worden ist. Also, weißt du, was ich meine? So.
Ja, ja.
Das wird halt sehr, sehr stark kritisiert. Ich habe mir mal gedacht, so, ist jetzt nicht so wichtig, ne? Aber eigentlich zerstört es das ganze Vorgeplänkel, was da gemacht wird. Und, also, ich weiß nicht, was Disney sich da gedacht hat. Also, erst machen sie das Thema so groß und dann machen sie einfach so, das ist ja doch, was läuft, so, scheiß drauf.
Ja, ich muss gestehen, es war mir beidesgehend tatsächlich egal. Ich hatte im Vorfeld halt viel gehört, so, boah, dieser diese Namen.
Der Android oder Roboter.
Der Android, der hat mich so erinnert von ihrem wegen Flachkopf so ein bisschen an Alpha von den Power Rangers.
Stimmt.
Ja? Wurde halt im Vorfeld viel gesagt, boah, die ist so toll und so lustig und ja, sie ist lustig, aber sie kommt viel zu wenig vor, sie ist halt so ein Sidekick letztendlich, sodass die, und sie stirbt ja relativ schnell, finde ich, und auch relativ unvermittelt, was mir für Lando durchaus leid tat, aber mich hat es ehrlich gesagt kalt gelassen.
Ja.
Deswegen, also die ganze Figur war mir, ich muss gestehen, die meisten Figuren waren mir tatsächlich egal. Also ich bin halt Chewbacca-Fan und fand, mit Chewbacca haben sie auch großartig gemacht. Ich mochte Han Solo, deswegen ging es mir nur um die zwei Figuren. Selbst Lando war mir egal, muss ich gestehen. Also Lando hat ja auch, also der Donald Glover, viel Lob bekommen und der macht das auch gut, aber ich muss gestehen, ja, hat mich jetzt nicht umgehauen, ganz ehrlich. Er war halt da.
Ja, das stimmt. Wobei er echt gut gespielt hat. Und du hast den Film in O-Ton gesehen, ne?
Im O-Ton, ja.
Ja, weil ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen und die Synchronstimme von Han Solo, die haben so wirklich gut getroffen.
Ja, das ist, ich habe einen Bericht dazu gelesen, dass der Synchronsprecher, das war seine erste große Rolle, und der soll wohl vorher schon so ein paar Sachen gemacht haben und der hatte wohl innerhalb dieser Synchronbranche wohl schon den Nickname der kleine Wolfgang Pampel. Und Wolfgang Pampel ist halt der Standardsprecher von Harrison Ford. Ja.
Genau, also dadurch hast du wirklich das Gefühl gehabt, ah ja, cool, das ist tatsächlich Harrison Ford. So, ja. Irgendwie. Ansonsten die Befreiung von Chewie fand ich ganz gut. Ich fand auch diese ganze Szenerie auf dem Planeten, die haben sie nicht ausgeschöpft. Also da wurde Krieg gegen wen und warum und so. Ja. Also es ist einfach nur Krieg. Dann befreien die sich ja, das fand ich ganz cool. Aber mir fehlten so ein bisschen so Highlights zwischen den beiden. Also da war kein Fokus drauf.
Meinst du jetzt zwischen
Chewie und Han?
Ja, also ich muss gestehen, da bin ich glaube ich auch verblendet, weil ich gebe es ehrlich zu, ich finde halt Chewbacca klasse. Ich sehe die Figur und mir geht's gut. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich bin halt Chewbacca-Fan. Wenn ich eine Lieblingsfigur nennen müsste aus dem Star Wars-Universum, wäre es für mich ganz klar Chewbacca. Ich glaube, was auch damit zusammenhängt, weil der halt immer so ein bisschen so unter Ferner Liefen läuft, so ist halt das haarige Fellknäuel, was macht und ab und zu, ne?
Ja.
Und das, was mich in der alten Trilogie halt immer so toll fand, war halt auch so diese Freundschaft zwischen den beiden. Es gibt diese schöne Szene im Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn Han Solo aufgetaut wird und wie Chewbacca sich dann freut oder so. Das finde ich halt großartig. Genau. Deswegen ist für mich der größte Fehler der neuen Star Wars-Filme ist jetzt nicht irgendwie die Logik in als Jedi, sondern ist tatsächlich in The Force Awakens, wenn Han Solo stirbt und Leia geht nicht zu Chewbacca, sondern zu Rey. Wo ich dachte, das macht keinen Sinn. Wo ja auch J.J. Abrams gesagt hat, ja, das war ein Fehler. Großer Fehler.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, das zerstört so ein bisschen die Charaktere und beziehungsweise was bisher aufgebaut worden ist an so Gefühlen auch. Ne?
Ja, das stimmt. Ansonsten, wie gesagt, ich mochte den Ehrenreich. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, diese Szene, die er sich kennenlernt, die kämpfen ja da in dieser Grube gegeneinander.
Yeah.
Und dann spricht er ja, also Han Solo spricht Wookiee. Und dann frage ich mich, warum hat er das danach nie wieder getan? Das ist ja auch so ein bisschen so herabwertend, so, ich spreche doch kein Wookiee, du hast gefälligst, mich zu verstehen, weißt du?
Ja, das dachte ich tatsächlich auch, ja. Also es war irgendwie nett, mal das auch so zu hören von ihm, aber ja.
Ja.
Das fand ich auch komisch, ja.
Ansonsten fand ich, hatte der Film immer wieder so Momente, wo ich dachte so, ey, das interessiert mich gerade, da würde ich mehr sehen. Alleine am Anfang, wo ich sagen muss, der erste Akt ist echt holprig und sehr zäh, aber im ersten Akt siehst du auf diesem Planeten, wie heißt der, Corellia oder so ähnlich,
ja,
siehst du, wie diese Sternzerstörer gebaut werden. Das ist genau. So ein Blick in den Himmel und du siehst, wie die gebaut werden. Da dachte ich, boah, das ist voll interessant. Ja, das interessiert mich gerade mehr wie die Geschichte des Films. Also mich würde mehr interessieren, hey, wie werden diese Sternzerstörer gebaut, als die Geschichte von Han Solo.
Genau, oder als Dryden Vos eingeführt wird, ne? Also der wirklich gut gespielt wird von Paul Bettany, aber das erwarte ich bei ihm auch immer.
Ja.
Dann quasi das Thema der Syndikate ist und die diese Party da ist, ne?
Ja.
Und, aber es wird ja nie geklärt, wer ist denn das auf der Party? Du hattest ja in Episode 8, war ja zumindest mal so thematisiert worden, es gibt halt Waffenhändler.
Ja.
Also da wurde ja das Universum dann auch mal erweitert in Bezug auf,
und
jemand macht
clever.
Profit. So, ja, genau.
Genau.
Ja. Jemand macht Profit so. Und das hätte man hier ja jetzt nochmal erweitern können, ne? Ja. Aber es wird halt einfach alles liegen gelassen. Als wenn das so ein Aufbau für den zweiten und den dritten Teil ist. Genauso wie halt das Auftreten von Darth Maul, wo ich natürlich als totaler Fan von Darth Maul im Kino saß und dachte mir, oh geil, oh fett.
Ich muss, bei mir war es so, Darth Maul erschien und ich muss also sagen, komme ich gleich drauf, er erschien und im ersten war so, cool, geil, Darth Maul. Mein zweiter, und dann fing das gerade an, warte mal, Darth Maul, der stirbt in Episode 1. Das spielt nach Episode 3 und vor Episode 4. Und Han Solo ist vielleicht ein paar Jährchen älter als Luke, aber jetzt auch nicht so viel. Das heißt, es kann jetzt, das Han Solo Solo-Film kann nicht zwischen Episode 1 und 2 spielen. Oder vor Episode 1 wäre Schwachsinn. Dann wäre ja Han Solo auch noch ein kleiner Säugling. Und warte mal, der hat ja Metallbeine.
Genau.
Und dann ist mir eingefallen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass der halt im Star Wars Extended Universe, halt in dieser Serie Rebels eine wichtige Person ist.
Genau.
Und jetzt werde ich viele Leute bestimmt verärgern. Sehr viele. Aber mich interessieren keine Bücher, mich interessieren keine Comics, mich interessieren auch die Serien nicht. Für mich zählt, es gibt nur einen Kanon bei Star Wars und das sind die Filme. Alles andere hat für mich immer diesen leicht zähen, unschönen Geschmack von Merchandise. Ich hab Clone Wars gesehen, zwei, drei Folgen, und fand es entsetzlich. Ich habe den Clone Wars Kinofilm gesehen. Es war mit das Schlimmste, was ich von Star Wars je gesehen habe. Und da ist wirklich Episode 1 mit inbegriffen. Und deswegen dachte ich so, ach nö, nö. Nö, das hat mir so ein bisschen madig gemacht. Ich meine, ich fand Darth Maul als Charakter toll und ich finde, dass George Lucas da echt, er hat ihn zu früh sterben lassen. Darth Maul hätte das Potenzial gehabt, so der Darth Vader der Prequels zu werden. Ja. Aber dass er, ich weiß ja nicht, wo sie jetzt hinwollen, weil sie ja irgendwie gesagt haben, ja, dass diese Serien gehören jetzt irgendwie nicht wirklich zum Kanon, das ist irgendwie nur Extended Kanon oder so. Ich habe da echt keine Ahnung, wo die damit hinwollen. Und was mich ein bisschen verkratzt hat, war auch dann, dass er dann aufsteht. Also zur Erklärung, ist halt so ein Hologramm. Am Ende kommt halt raus, dass Kira, gespielt von Emilia Clarke, halt für die ganze Zeit für ihn gearbeitet hat. Und dann steht er auf und macht sein Lichtschwert an. Und ich denke mir so, warum machst du jetzt ein Lichtschwert an? Das ist doch nur wieder, damit man sagen kann, oh ja, ein Lichtschwert.
Warum ist da blaues Licht?
Ja, so ungefähr, genau. Das ist wahrscheinlich für die Leute, die gesagt haben, boah, Rogue One war ganz nett, aber zu wenig Lichtschwert.
Oder für die, die halt sich gedacht haben, wer ist das nochmal?
Ja. Oh genau, ich dachte tatsächlich am Anfang, okay, vielleicht ist es ja nicht Darth Maul, sondern es ist ein anderer Typ, der halt eben genauso aussieht, weil es dieselbe Rasse ist, aber im Abspann stand halt tatsächlich Maul und das war auch der Darsteller aus Episode 1. Ne?
Ja. Aber das kritisiere ich tatsächlich auch. Also, dass das irgendwie nur so ein Extended-Kanon ist, das weiß ich gar nicht. Für mich war das immer klar, dass das zur Geschichte dazugehört alles. Und tut's ja jetzt scheinbar.
Ja.
Und ich finde die Geschichte von Darth Maul, die da erzählt worden ist in Rebels, aber auch schon davor in Clone Wars taucht ja. er ja auch schon auf. Da wird dann auch erklärt mit den Beinen und sonstigen Geschichten. Sehr, sehr gut und auch immer gut, weil der Charakter sich auch immer sehr, sehr verändert hat über im Lauf dieser Jahre quasi in der Geschichte. Und aber dass das halt jetzt mit reingenommen wird und die Leute, die halt damit nichts zu tun haben, sich jetzt erst reinlesen müssen oder im Zweifel ja dazu gezwungen werden sollen, das zu gucken, was ja nicht passiert, aber zumindest dann sich reinlesen müssen. Wer war das nochmal? Was ist jetzt passiert? Wieso ist der noch am Leben? Was hat der gemacht? Und hat der arbeitet auch für so eine kriminelle Organisation, beziehungsweise leitet sogar eine? Ja. Was wollen sie denn da noch alles erklären jetzt im nächsten Film? Da müssen sie ja Rückblicke en masse machen.
Ja, es ist halt, ganz ehrlich, vor allem ist dieses ich nenne es einfach mal Extended Universe, es ist halt so gigantisch groß und nicht alle, die Star Wars mögen, ich mag Star Wars, ich habe es früher mal geliebt, kennen sich da aus oder wollen sich damit auskennen. Das heißt, du kannst auch keinen Film dann machen und das dann einfach reinstopfen, dann ohne dass die, ich meine, ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viele Leute da gesessen haben und sich gefragt haben, so, was soll das gerade?
Ja, genau.
So, ne? Ja. Ich finde es halt schwierig. Ich will nicht sagen, dass sie damit vielleicht was Gutes machen können, aber es wirkt für mich halt aktuell mehr wie so, guck mal hier, Darth Maul, geil, oder? Geil, hä?
Haben wir mit eingebaut. Und Lichtschwert.
Und Lichtschwert, ja, geil, oder? Komm, hopp. So. Ich guck gerade diese alte Sitcom, die Dinos.
Ja.
Und da gibt es ja dieses Baby. Und das hat zwei Sprüche. Einmal nicht die Mama. Ja, und der zweite Spruch passt perfekt so auf Han Solo. Ich bin das Baby, muss mich lieb haben. Und so ähnlich wirkt das.
Ja. Ja?
Hier ist Darth Maul, hab uns lieb.
Genau.
Ne? Ja, ja. Wie gesagt, ich finde es halt komisch, wenn sie jetzt irgendwie tatsächlich jetzt einen Film machen wollen, wo du, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, einen Magister haben musst in Star Wars.
Ja.
Das fände ich schwierig. Und ich bin ehrlich, ich finde nichts ätzender, als wenn du dich irgendwie mit Leuten über Star Wars unterhältst und bist gerade dabei so, ja, die besten Szenen in Empire Strikes Back, und dann sagt irgendwie ein Typ in der Ecke so, übrigens, der Cyborg oder Android, der ist ja eigentlich von dem und dem Planeten und hat eigentlich das und das erlebt. Das habe ich in dem und dem Roman gelesen. Wo man schon sagt so, halt die Fresse. Ja. Gut, aber ich schweige jetzt besser, weil ich habe das Gefühl, das könnte echt einen fiesen Backlash geben.
Ja, ja.
Und Leute, wenn ihr damit Spaß habt, ey, kein Problem, aber lasst mich da raus.
Hashtag Hass ist du.
Ja, auch übrigens, bevor wir es vergessen, schnauzbart@thomas@moviebreak.de.
Also ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich zu Solo sagen wollte. Ist jetzt nicht der schlechteste Star Wars Film für mich.
Da hat George Lucas ja auch große Vorarbeit geleistet. ich hätte tatsächlich noch zwei Sachen.
Ja.
Das eine ist, die Crew von Woody Harrelson, also Tobias Beckett, was für ein Star Wars Film ein normaler Name ist, ne? Ganz ehrlich.
Mein Name ist Tobias Beckett.
Ja. Ich bin 38 Jahre alt und meine Hobbys sind Aquarellmalerei und ich bastel gerne Origami mit meiner Frau Annette. So, ja. Der ja diese Gruppe anführt von würde man sagen, so Söldnern, Räubern. Und wie die auch eingeführt werden, ist super. Weil das ist so eine Kriegsszene, die ist noch finsterer und düsterer als Rogue One. Also das ist wirklich so ein bisschen Private Ryan im Star Wars-Universum.
Ja, das stimmt, ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Aber die sterben halt alle bis auf Tobias Beckett relativ schnell. Und das war auch so ein Moment, so Leute, ihr versucht gerade diese Figur irgendwie, dass ich darüber trauern muss, aber ihr habt sie mir kaum vorgestellt. Das fand ich schade.
Übrigens, der Rio oder Ryo, ne? Also dieser Affen-ähnliche.
Ich weiß.
Ja, okay, erzähl's. Ich will dir das nicht wegnehmen.
Der Pilot in Tobias Beckett's Super-Go-Gruppe, ja, ist ein Alien und er wird gesprochen im Original von Jon Favreau, Regisseur von Iron Man 1, 2, The Jungle Book, der ja aktuell an einer neuen Serialserie zu Star Wars arbeitet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja,
gut. Also das fand ich halt enttäuschend, weil ich auch irgendwie nicht den Sinn gesehen habe, warum die sterben müssen.
Ja.
Das war mir irgendwie, weiß nicht.
Ja, und vor allen Dingen auch also die Szene dann, wo halt Val stirbt, die sich ja dann opfert. Und du fährst dir echt an den Kopf so, warum? Was soll das? Und vor allen Dingen, wie wollte die dann da eigentlich sonst wegkommen? Wäre die gesprungen? Wäre die irgendwo hingesprungen? Also wäre die da auf den Zug raufgesprungen oder hatte die ein Jetpack?
Ja. Hä? Ja. So. So ging sie, die erste Afro-Frisur im Star Wars-Universum.
Zack, weg.
Ja, zack, weg, ja. Ja, das wollte ich ansprechen. Und was ich wirklich gut fand, auch wenn es letztlich eine Fanservice en masse war, war die Szene, wo halt erklärt wird, warum Han Solo immer zuerst schießt.
Ja.
Muss ich gestehen, fand ich so amüsant und lustig.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Wenn er dann halt diesem Tobias Beckett am Schluss gegenübersteht und er dann Tobias Beckett noch so lamentiert, so, ja, weißt du, mein Junge, und du musst verstehen, ja,
bam!
Und
bam! Ja. Ja. Was natürlich auch präsent ist, ist mir gerade nochmal eingefallen, das könnte man nochmal erwähnen, sind natürlich Disneys Präferenzen für starke Frauenfiguren. Ne? Also nicht nur L337 ist plötzlich ein weiblicher Roboter, der übrigens auch ein bisschen klischeehaft mit dem Arsch gewackelt hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das war ein bisschen komisch. Sondern ja auch Enfys Nest, also diese Plünderer.
Oh,
angeblichen
das,
Plünderer.
Ja, als die der Reveal kam, wo dann gezeigt wird, wer unter der Maske ist. Und das war dann wichtig, wo du denkst, so, okay, oh, wer ist es? Und dann so ein Teenager.
Genau, aber auch wieder eine starke Frauenfigur halt und Emilia Clarke dann ja auch sowieso im Fokus. Also das zieht sich so wie so ein roter Faden durch aktuell.
Was ich übrigens auch noch interessant finde, ist, was eher lustig ist, diese Sache, dieses Artefakts, diese Kette mit den zwei goldenen Würfeln.
Ja.
Die ja, ich habe das jetzt nachgelesen, J.J. Abrams hat ja in Force Awakens diese Würfel, die halt auch in der U-Trilogie auftauchen, allerdings jetzt nicht so, dass die Kamera drauf ist, die hängen da einfach nur, ja.
Mhm, genau.
Wollte er die wohl ein paar Mal in Großaufnahme zeigen, aber diese ganzen Szenen sind halt rausgeflogen. Problem ist halt nur, dass während Force Awakens halt gemacht wurde, strebt halt der Rian Johnson schon an seinem Drehbuch. Und in Last Jedi sind diese Würfel ja unglaublich wichtig. Ja, das ist so befremdlich, weil ich das Gefühl habe, so, ich habe irgendwas verpasst, dass diese goldenen Würfel plötzlich so wichtig sind. Ich habe das Gefühl irgendwie, ich müsste die Trilogie, die Urtrilogie nochmal gucken und zu gucken, um die ganzen verpassten Szenen nachzuholen, wo diese Würfel prominent in Szene gesetzt werden. Aber es ist halt wirklich so, die sind halt da, aber die werden nie wirklich gezeigt. Also du musst da wirklich schon genau drauf achten. Das finde ich auch ein bisschen seltsam.
Das ist ja das Witzige dabei, ne? Also irgendjemand vom Requisitenteam hat diese Würfel gefunden und dachte sich, oh ja, die hänge ich mal dahin.
Ja, genau.
So, und jetzt sind die halt wirklich zentrales Motiv in den Film.
Ja.
Und falls der noch leben sollte, der Requisitor, wird sich jetzt wahrscheinlich denken so, oh ja.
Ich hab's euch gesagt.
Genau, ich hab's euch gesagt, die sind's wert.
Aber ganz ehrlich, da hat doch die Klappe vom Schmuggel versteckt mit dem Falken irgendwie mehr Präsenz als diese Würfel in der EU-Trilogie.
Ja, es ist verrückt, ne? Deswegen ist der Requisitor oder Requisitoren quasi der wichtigste Job überhaupt. Weil das führt nachher dazu, dass in Filmen Dinge geändert werden.
Ja.
Da hängt man auch mal einen Alien-Schädel in das Predator-Raumschiff.
Ja, genau, ja, stimmt. Ja, gut. Ich würde sagen, noch eine Sache, noch eine Frage.
Ja.
Der nächste Star Wars Film kommt jetzt im Dezember 2019, das heißt in knapp 18 Monaten. Mhm. Glaubst du, dass wir dann wieder Bock auf Star Wars haben?
Ich glaube ja, weil JJ übernimmt ja wieder.
Ja.
Und ich mag JJ. Und ich glaube, die kriegen das hin.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, dass der Episode 9, der das Problem hat, dass viele mit Episode 8 unzufrieden waren. Mhm. Ich glaube, das wird dem Film mehr anheften als jetzt Solo, dass da vielleicht einige Leute enttäuscht sind. Aber ich glaube, dass diese 18 Monate jetzt Pause zwischen diesen Star-Wars-Filmen nur gut ist für den Episode 9. Denn letztlich ist natürlich so ein Teil der Trilogie immer, glaube ich, wichtiger als jetzt so ein Star-Wars-Story.
Genau, also der Hype-Train wird schon kommen und die Leute auch wieder abholen.
Ja.
Worauf sie jetzt achten müssen, ist natürlich, dass die Serie funktioniert. Mhm. Da müssen die auch ordentlich jetzt Also Geld zum einen reinbuttern, aber auch irgendwie gucken, dass die Drehbücher oder die Geschichten stimmen, die Charaktere. Und zum anderen, dass der nächste Spin-off, ich weiß gerade gar nicht, welcher kommt. Das ist immer ein bisschen wirr, da wird was angekündigt und wird zurückgezogen
Ja,
und
also ich glaube, Obi-Wan wird's werden.
genau, und da müssen sie halt wirklich dann viel, viel Wert drauf legen, zum Anf also sowieso bei Produktion schon, dass die Publicity stimmt. Also, dass es nicht wieder so ein Hin und Her und Hickhack wird. Und dann natürlich dann auch, dass der Film an sich funktioniert und auch im Vorfeld irgendwie die Leute mitnimmt.
Ja. Ich möchte übrigens ein Obi-Wan-Spin-off haben, was darum handelt, was Obi-Wan die ganze Zeit macht, während Luke Skywalker aufwächst. Das wird bestimmt toll. So ein 2,5 Stunden Film, wo Obi-Wan, bitte wieder gespielt von Ewan McGregor, auf der Wüste Tatooine haust, blaue Milch trinkt und ab und zu sich mal trifft mit ein paar Leuten zum was ich, Buhl spielen oder so. Das fände ich geil. Das fände ich wirklich geil. Nee, finde ich nicht geil. Ich
Oh,
finde
schon wieder Sand im Getriebe. Ah,
das.
verdammt.
Ja.
Aber
Ganz ehrlich,
vielleicht,
ich stelle mir vor, irgendwie, weißt du, der Film fängt da an, wo halt Episode 3 aufhört. Er ergibt Owen, nee, wie hieß der? Also Luke, er gibt den Säugling an den Onkel weiter. Und dann Schnitt 3 Jahre später. Und er sitzt da einfach in der Höhle und schreibt vielleicht so Tagebuch. Liebes Tagebuch. Gestern war ein schöner Tag. Das
aber
war
vielleicht.
gelogen. Viel Sand hier. PS, morgen kaufe ich mir Blumenkohl. Genau, morgen esse ich Blumenkohl mit Pommes. Da freue ich mich schon direkt drauf.
Aber vielleicht können Sie da die Logiklücke schließen, quasi wieder eine, indem Sie erklären, warum er plötzlich so alt geworden ist.
Ja, hallo, leb du mal die ganze Zeit in der Wüste, in der Höhle und wartest darauf, dass der Typ, ja, ne? Liebes Tagebuch, ich bin jetzt seit 8 Jahren hier und ich weiß nicht warum, aber plötzlich sehe ich aus wie Alec Guinness.
Genau. Und ich habe jegliche Super Jedi Skills vergessen, die ich mal hatte. Ich habe nicht mehr den High Ground.
Ja.
Ja.
Oder aber, wie vertreibt sich eigentlich Obi-Wan in der Wüste die Zeit? So. Vielleicht trifft er dann auf diese Jawas. Ja, und dann einfach
Ja.
so, hallo, wollt ihr das hier kaufen? Houdini, du willst das nicht kaufen. Und dann immer weiter, du willst das
Ja.
kaufen, du willst das nicht kaufen.
Den Titel sehe ich jetzt schon vor mir, Obi-Wan, The Sand of Time.
Ja. Ja, ich stell mir auch vor, dass er dann so allein in seiner Höhle ist und irgendwie so Sachen zusammenkehrt oder irgendwas putzt und dabei so denkt, dass ich der Obi bin. Das weiß ja jedes Kind.
Sehr gut. Ich sag dir
Ja.
wieder, wir sollten Drehbuchautoren werden.
Ja. Was aber auch interessant wäre, um jetzt nochmal ganz tief in die Materie zu kommen, ist so, wenn, was ich mich auch nochmal gefragt habe, wenn Obi-Wan tot ist. Er
Ja.
opfert sich ja. Er weiß ja, dass er danach voll der Oberbabbo ist, ja? Dass er mit keiner Silbe zu Luke sagt, Luke, übrigens, sag mal, was machst du gerade? Und Luke so, naja, ich versuche gerade bei dieser heißen Prinzessin zu landen. Luke, da gibt es was ich hier sagen sollte. Mach es nicht.
Naja, aber du
Und
kennst doch Yoda
ja.
und der erlaubt sich ja immer gerne Späßchen und der hat wahrscheinlich gedacht so, lass den mal machen.
Weißt du, was ich auch seltsam finde, dass man nie einen anderen Yoda sieht. Es gibt also keinen weiteren von seiner Rasse, ja? Und
Das stimmt, ja.
stell dir mal bitte vor, alle anderen auf seinem Planeten sind so voll übergeilste Typen, ja? So voll die
Ja.
krassen Typen. Und nur Yoda ist halt so der, oh ja, und dann schicken sie ihn so weg. Oder so, ey, weißt du was, geh mal hier auf den Planeten und schön, tschüss.
Ja.
Oder noch besser, Yoda hat einen cooleren Zwillingsbruder. Der heißt
Das wäre mega Meta-Ebene.
Ja. Ja, wir müssen aufhören. Ich habe nämlich die doofe Vermutung, dass irgendwo ein Agent von Disney sitzt und das mitschreibt. YOLO, gute Idee, gute Idee. Ich frage gleich mal Ron Howard, ob er Lust hat. Okay, eine Sache noch,
Ja.
die ich noch zu Solo sagen muss. Um es abzuschließen, und das meine ich positiv abzuschließen. Dafür, was da alles im Hintergrund passiert ist mit den Nachdrehs, muss man eines sagen, der Film ist wie aus einem Guss.
Das stimmt, ja.
Ja.
Also da muss man schon sagen, Ron Howard, also dafür steht er sein Werk.
Ja.
Da wurde er nicht abgesetzt.
Das wäre auch lustig gewesen, wenn sie ihn dann auch absetzen. Ja, wir haben dazu entschieden, Ron Howard abzusetzen und haben jetzt einen neuen Regisseur.
Ja. Apropos abgesetzt.
Ja, oh, boah, Wahnsinn, Thomas.
Ah, sehr gut, ne?
Maschine, ja, ja. Okay, ja. Bitte mach weiter.
Wir verlassen den Spoiler-Cast quasi.
Ja.
Kommen zum nächsten News-Thema. Roseanne ist ja zurückgekommen.
Ja.
Und ist schon wieder weg. So. Was ist passiert?
Was passiert ist, dazu muss man eins sagen, Roseanne hat eine Revival-Staffel bekommen, die 10. Staffel. Es sind, glaube ich, 9 oder 10 Folgen gewesen, die auf ABC ausgestrahlt wurden, ich glaube seit März. Und die Serie war ultra erfolgreich. Also das Revival. Was durchaus verständlich ist, denn die Serie, die Originalserie gilt so als Kult. Und gehört so neben Meine schrecklich nette Familie, Cheers und Friends, so zu den großen Serien der 80er, 90er Jahre. Die kam also wieder, groß erfolgreich, und eine zweite Staffel war schon bestätigt. Ah, und dann hat die Hauptdarstellerin Roseanne Barr einen Tweet abgelassen, in der sie eine ehemalige Mitarbeiterin von Barack Obama verglichen hat, dass sie irgendwie aussieht wie eine Mischung aus muslimischer Bruderschaft und Planet der Affen. Und diese Frau, auf die sie sich bezieht, ich glaube, sie hier heißt Valentina oder Val Jarrett, ich bin mir gerade unsicher, ist halt Afroamerikanerin. Mhm. So, und dieser Tweet war halt, ja, schon rassistisch. Und dann hat halt ABC gesagt, falsche Antwort, raus. Und Hamm hat jetzt gesagt, okay, Staffel 2 des Roseanne Revivals wurde jetzt gecancelt. Roseanne hat sich dann entschuldigt und hat, das fand ich, oh Gott, hat halt geschrieben, ja, ich war irgendwie auf Medikamenten, auf, ich weiß gar nicht, Beruhigungsmedikamente oder.
Ich bin auf der Tastatur ausgerutscht.
Nein, das macht mir Deutsch. Roseanne hat irgendwie ein Medikament genommen, ich glaube Beruhigungsmedikament, und hat dann gesagt, ja, hat sie diesen rassistischen Kommentar hinterlassen, worauf die Firma dieses Medikament geschrieben hat, ja, unsere Medikamente haben Nebenwirkungen, aber Rassismus gehört nicht dazu. Jetzt muss ich aber mal für die arme Roseanne Partei ergreifen. Du, wenn ich morgens meinen Kaffee nicht habe und schlecht geschlafen habe, ja, dann laufe ich aber mit ausgestreckten rechten Armen die ganze Zeit herum und schreie Heil Hitler. Ja, da bin ich also ohne meinen Schlaf, werde ich zum rassistischen Drecksschwein. Ist halt einfach so.
Genau, also es hat wirklich nicht lange gedauert, irgendwie so 2-3 Stunden, dann war die Serie einfach Geschichte. Also das, und ich habe das gelesen gehabt und es hat mir so ein bisschen das Gefühl an die Menschlichkeit zurückgegeben. Also dass tatsächlich es noch nicht so ist, dass alles durchgeht.
Ja.
Also quasi, dass nicht alles getwittert werden kann, dass nicht alles akzeptiert wird, sondern dass immer noch Menschen da sind, die sagen, Alter, das geht nicht, diese menschenverachtende Scheiße machen wir nicht. Und das hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen da sind natürlich sehr, sehr schade für die Fans, sind sehr, sehr schade für das Produktionsteam, für die Schauspieler und alle anderen, die daran beteiligt sind. Aber es ist einfach geil zu sehen gewesen, dass sowas noch funktioniert.
Ja.
Und es gab ja sowieso schon Konflikte am Set ja selber, ne? Also das hatte ich nochmal gelesen gehabt, weil ABC hatte ja Roseanne dann auch verpflichtet, sich so ein bisschen zurückzuhalten, weil sie wussten ja, wen sie sich da wieder zurückholen, ne?
Ja.
Und daran hat sie sich einfach auch nicht gehalten, was schon zum Unmut zwischen ihren Co-Darstellern und Darstellerinnen geführt hatte. Von daher wäre es vielleicht irgendwann sowieso zum Crash gekommen. Aber
ja. Was ich halt unglaublich schade, also ich fand Roseanne, die Serie, immer toll. Mhm. Ich habe die erst sehr spät gesehen, da war sie schon längst abgesetzt, aber ich fand die immer toll, finde sie immer noch toll. Ich habe das Revival nicht gesehen. Übrigens, es wird auch nicht nach Deutschland kommen. Der deutsche Disney Channel hat ja die Rechte dazu sich gekauft, hat aber jetzt gesagt, nee, wir werden das nicht ausstrahlen und haben, glaube ich, sogar die Ausstrahlung der alten Serie gestoppt.
Ja.
Ja. Jedenfalls, ich finde es halt in der Hinsicht schade, weil es jetzt so ein Licht auf die ganze Produktion wirft. Weil diese Roseanne, klar, sie ist halt die Titelfigur, ich glaube, sie hat die Serie auch so ein bisschen miterschaffen, da bin ich jetzt aber ja unsicher, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist halt unglaublich blöde, wenn jetzt eine einzelne Person, ohne die Serie aber nicht stattfinden kann, seien wir realistisch, es ist halt Roseanne. Genau. Ohne Roseanne, keine Roseanne. Mhm. Dass sie aber mit so einer Scheißaktion halt ihre ganzen Kollegen mitzieht. Die haben jetzt keine Serie. Ich meine, gut, John Goodman, dem wird es egal sein. Der ist immer noch im Filmbereich aktiv. Aber so der andere Cast, das finde ich sehr schade.
Ja. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, Roseanne verkörpert ja an sich so die typische, so ein bisschen vielleicht auch klischeehafte, amerikanische, nette Familie. Hart arbeitend und irgendwie mit eigenen Problemen behaftet, aber irgendwie trotzdem freundlich und humorvoll und nach vorne gerichtet. Und das hat halt Roseanne mit ihrer Politik halt zerstört. Ja. So, und Trump hatte sich ja danach dann auch hingestellt und gesagt, er erwartet die Entschuldigung von ABC. So. Und wir leben halt einfach in dem Zeitalter, in dem wir jetzt aktuell leben, und das führt immer mehr zu solchen Prozessen und immer mehr zu Verschärfungen von solchen Prozessen, und ja, das ist jetzt so ein Symptom davon. Es ist schade, aber scheinbar funktioniert es ja nur noch so mit laut gerufenen Worten.
Ja.
Das ist echt schade, ja.
Ich muss ja gestehen, dass ich in der Hinsicht überrascht war, weil ich, wie gesagt, ich mag Roseanne, die Serie, und hatte sie, ich wusste von ihr nicht so viel. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie ursprünglich die Peggy Bundy spielen sollte. Ja, das weiß ich, aber sie hat abgelehnt. Und so von der Serie her, von ihrer Figur, hatte ich sie eher nicht so ins Trump-Lager, ins Rassismus-Lager gestreckt. Mhm. Weil sie ja schon immer die Rolle spielte von den Menschen, die unter dieser Politik auch zu leiden hatten.
Genau. Ja? Ja.
Und seien wir ehrlich, Trump tut halt immer so, als wäre er für die kleinen Leute, aber wenn man sich die Politik anguckt, ist es halt so ähnlich wie die AfD. Mhm. Ich möchte jetzt aber jetzt hier nicht zu tief ins Politische eindriften. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass die AfD scheiße ist, genau wie Donald Trump, und dann reicht es auch politisch in diesem Podcast. Und war halt überrascht, als ich diese Aussage dann gelesen habe, mitbekommen habe, dass sie deswegen gefolgt, bzw. die Serie abgesetzt wurde. Und dann habe ich mal so ein bisschen halt recherchiert im World Wide Web. Und dann dachte ich mir echt so, Gott, wer hat dieser Frau so ins Hirn geschissen? Also, die hat irgendwie alle 3 Jahre ihre politische Ansicht gewechselt. Dann war sie mal pro Israel, dann waren Israeliten plötzlich alles Nazis. Dann hat sie ja wohl angeblich auch dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass Hillary Clinton irgendwie was mit einem, was war das, Menschenhandel oder so zu tun hat? Ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Aber so Verschwörungstheorien, wo du halt echt nur in den Kopf greifen kannst und denkst so, Gott, Leute.
Genau, also so richtig wirr. Also man weiß auch, warum sie dann jetzt Medikamente nehmen muss.
Ja, wirklich. Also, und ich meine, dass es dumme Leute gibt, ist jetzt nicht verwunderlich. Dass es auch dumme Leute im Showbereich gibt, auch nicht verwunderlich. Aber mich hat es halt verwundert, weil ich sie halt nur aus ihrer Rolle kannte und sie halt nicht da gleichgesetzt habe mit ich bin doof wie ein Haufen Scheiße. Pardon, tut mir leid. Aber das hat mich echt, ich war ein bisschen baff. Und im Vorfeld habe ich halt gelesen, okay, Roseanne wird im Revival halt als Trump-Wählerin porträtiert. Und da haben ja viele schon gesagt, das ist scheiße. Wo ich sage, nee, das finde ich gut. Ich sehe in Filmen und Serien verdammt viele Leute, die gegen Trump sind. Aber mir wird keine Person näher gebracht, die für Trump ist. Und das außerhalb eines, du hast für Trump gewählt, du bist scheiße. Hatte da große Hoffnung, dass die Serie da durchaus mal ein bisschen was zeigt, was ein bisschen differenzierter so diese Wählerschaft aufzeigt.
Genau, ne? so ein Diskussionsprozess kann man damit auch hier anregen. Genau.
Genau.
Ja.
Denn ich bin der puren Überzeugung, dass viele Leute, die Trump oder jetzt hier in Deutschland die AfD wählen wollen oder gewählt haben, dass die nicht unbedingt Nazis sind. Glaube ich nicht.
Nein, definitiv
viele nicht. Viele sind es, aber es geht ja auch um diese Versprechung. Und es wurde ja auch immer wieder gesagt, es wird sich damit auseinandergesetzt von den Serienschöpfern. Die haben auch gesagt, ja, wir werden nicht nur die politische Linke angreifen, auch die politische Rechte, wir werden alle angreifen, denn jeder hat so seine Makel. Ja? Und deswegen finde ich es halt schade, weil ich glaube, diese Serie hätte was erreichen können, halt einen Diskurs. Und als Sitcom erreichst du einfach mehr Leute wie mit einer ernsten 60-Minuten-Serie. Und dass Roseanne das jetzt so verschissen hat, finde ich schade. Ich finde es schade für die Leute, die an der Serie mitgearbeitet haben. Ich finde es schade für Leute, die sich auf die Serie gefreut haben. Und ich finde es schade, weil Twitter leider immer noch keinen Dummschutz hat.
Ja.
Das, so viel von mir zum Thema. Jetzt darfst du rum.
Ich glaube, du hast jetzt schon alles zusammengefasst, was ich auch hätte sagen wollen noch.
Ja.
Und erst denken, dann schreiben, dann twittern. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt da auch zu, oder?
Ich suche schon seit 2 Minuten so in meinem Hinterkopf nach der Überleitung für das nächste Thema.
Ich habe eine.
Okay, dann bitte, Thomas.
Apropos tote Serien. Genau, zum Thema The Walking Dead.
Ja.
Ist ja heiß diskutiert, auch bei uns immer auf der Seite, wenn mal wieder was Neues gepostet wird. Eigentlich meistens geht es darum, ich gucke das schon lange nicht mehr.
Das stimmt. Also, wenn man eine Walking Dead News macht, dann sind die meisten Kommentare, früher war es geil, heute gucke ich es nicht mehr. Das ist fast genau so gut, wie wenn Trailer kommen, heißt es immer so, Film interessiert mich nicht oder interessiert mich, Trailer gucke ich nicht.
Genau, das ist genauso. Und es gab die News, Andrew Lincoln, also der Hauptdarsteller, der halt Rick spielt in der Serie, also quasi die zentrale Hauptfigur, wird The Walking Dead wahrscheinlich verlassen nach der nächsten Staffel, also nach dieser Staffel.
Ja, und ich sag dazu Folgendes.
Genau, ich bin aus Staffel 6 ausgestiegen.
Das, man kann jetzt, also ich weiß gar nicht, wann ich ausgestiegen bin. Ich weiß nicht, welche Staffel das war. Aber es war auf jeden Fall, da war schon Negan dabei. Und da wurde auch am Anfang dieser Staffel Tabula Rasa gemacht. Was ist diese Serie? Also, ich finde diese Serie so faszinierend. Nicht von ihrer Story her, sondern was sie so alles durchgemacht hat. So der Anfang, der totale Hype, dann war es so die, glaube ich, die meistgeguckte Serie im Kabelfernsehen. Und sie hat hier, glaube ich, immer noch ganz gute Quoten, aber sie hat nicht mehr die Quoten wie von einst. Und die Handlung ist so, es ist halt so Valium mit Zombies.
Genau. Ich bin ein großer Zombie-Fan.
Ach was.
Und ja, tatsächlich. Und ich habe mich dann bei der 6. Staffel dabei erwischt, wie ich dann so einzelne Szenen übersprungen habe und vorgespult habe, bis dann was passiert. Und wenn das bei einer Serie der Fall ist, sollte man aufhören. Und das war bei mir die Entscheidung sozusagen, okay, nee, jetzt gucke ich tatsächlich nicht mehr weiter, weil sonst schnarchst du dann dich irgendwann tot. Mhm. Und aber das Potenzial, was einfach da ist, was liegen bleibt, die Vorlage des Comics, die wirklich sehr, sehr gut ist, also in vielen Belangen tatsächlich. Aber mittlerweile sind halt die Zombies einfach nur noch so schnödes Beiwerk, die werden halt weggemetzelt. Ja, ist halt nett.
Wobei, ich möchte etwas Positives sagen, die Zombie-Effekte sind halt meistens wirklich praktische Tricks und die sind wirklich gut. Immer noch.
Ja, ohne Zweifel, das will ich auch gar nicht sagen. Aber die Charaktere selber oder auch wie diese Geschichte sich entwickelt, wo sie hingeht und oftmals das Gleiche erzählt wird und manche Charaktere total nervig werden. Und ich glaube, Andrew Lincoln weiß mittlerweile, dass so seine Stunde auch gekommen ist oder beziehungsweise die Stunde der Serie gekommen ist und verlässt das sinkende Boot, hätte ich fast gesagt. Aber hat irgendwie vielleicht schon so Pläne, sich danach woanders hinzuentwickeln, was anderes zu machen. Und die Idee ist dann, jetzt habe ich den Namen des Charakters vergessen.
Daryl Dixon.
Genau, Daryl Dixon quasi als Hauptfigur zu platzieren. Was ich für fatal halte, weil er eigentlich nicht eine tragende Figur ist. Also er ist eine coole Figur, die sich vielleicht aber auch nicht so sehr weiterentwickelt hat. Gut, die letzten Staffeln kenne ich jetzt nicht mehr. aber ich glaube, da hat sich wenig getan, was ich so gelesen hatte. Und das ihn dann quasi als Hauptfigur einzusetzen.
Ja, ist halt immer das Problem. Viele Fans wollen ja, dass er mehr, also dass er der Obermacker wird. Nicht alle, aber viele. Aber es ist halt immer die Sache, was die Fans wollen und was die Fans brauchen, sind halt immer zwei Paar Schuhe. Und ganz ehrlich, ich fand den Andrew Lincoln als Rick Grimes immer gut. Ich fand seine Wandlung auch okay, aber irgendwann hat die Serie halt angefangen, nur noch zu langweilen. sie erzählt nichts Neues, wirklich, sie stagniert. Man kann natürlich sagen, hey, aber nach so einer Zombie-Apokalypse ist es ja natürlich klar, dass da auch mal so Stagnation herrscht. Ja, aber wir hatten eine Serie, eine Unterhaltungsserie sogar. Das passiert halt nichts. Und irgendwann hast du halt den achten Monolog von Negan auch mal satt. Ja, so, ja, du bist ein bisschen Psycho, ja, bla bla bla, du verstehst die Welt trotzdem, ja, du hast einen Baseballschläger, der Lucille heißt. Boah, hör auf. Also, die Serie ist so anstrengend geworden. Und sie besitzt aber halt kaum noch, also sie besitzt keine Spannung, da ist nichts mehr hinter. Und sie haben ja jetzt schon angefangen, auch weitere so alteingesessene Figuren jetzt aus der Serie zu entfernen. Wir werden jetzt nicht sagen, wer es ist, damit wir euch nicht spoilern. Aber das stieß ja schon auf wenig Gegenliebe. Und ich sehe halt wirklich, wenn eine neue Folge Walking Dead halt kommt, gibt es ja immer so Recaps und so auf diversen Seiten. Und ich lese da weder in den Recaps noch in den Kommentaren wirklich was Gutes.
Mhm, genau.
Und ich frage mich halt, wie lange machen die das weiter? Weil irgendwann hat man noch halt, und es ist ja nicht so, dass es erst seit dieser Staffel ist, dass die Leute Kritik üben, teils heftige Kritik, sondern schon seit langer, langer Zeit. Also Walking Dead war eine Serie, die hatte immer viel Kritik einzustecken. Bei Game of Thrones habe ich das Gefühl, fing es jetzt erst mit der letzten Staffel so richtig an, dass die Leute so gesagt haben, ah Leute, das ist gerade läuft nicht so rund, ne? Und bei Walking Dead habe ich, glaube ich, seit der dritten Staffel das Gefühl, oder seit der zweiten schon, ey, da sind Leute echt angepisst. Aber sie machen halt immer weiter und sie versuchen es immer wieder zu verbessern, aber sie machen es am meisten immer schlimmer. Und die neue Staffel hat jetzt eine neue Showrunnerin, da sind wir mal gespannt, was da passiert. Und ich glaube auch, dass wenn die neunte Staffel nicht irgendwie die Kurve kriegt, dass die Quoten noch weiterfallen. Und ich sag mal so, ich würde sagen, 10 Staffeln Walking Dead ist Schluss.
Genau, und also die Produzenten hat ja mal gesagt, sie lassen das so lange laufen, wie es, also ewig so, und es gibt auch genügend zu erzählen. Na klar, die Comic-Vorlage ist ja da, ne? Aber ich glaube auch nicht mehr, dass es so lange dauern wird, bis sie dann sagen, okay Leute, jetzt machen wir den Cut und machen Schluss. Vielleicht fällt ihnen dann ja plötzlich ein, dass die ganzen Atomanlagen und Atomkraftwerke doch noch explodieren. Weil keine Menschen mehr da sind und machen dann Schluss oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Es ist so schade, aber vielleicht können wir denen nochmal Ideen reinbringen, so frischen Wind. Wie wäre es dann mit so einer A-Team-Serie im Zombie-Universum bei The Walking Dead? Das ist immer so, dass A-Team vorbeifährt und.
Oh, pass auf, ja, oh, das ist gut. Oder was hältst du davon? So ein einsamer Rächer, der sich die Aufgabe gemacht hat, Leute zu retten vor Zombies, ja?
Ja.
Maskiert als Clown.
Er war früher beim SEK. Heute bekämpft er Zombies mit einer Clownsmaske. oder so mit MacGyver im Zombie-Universum, der dann mit so mit Kaugummis und Papierfetzen.
Oh mein Gott, da ist eine ganze Horde von Zombies. Das macht nichts. Ich habe hier diese Kugelschreiber-Spirale.
Ach ja.
Ja, ich habe nichts gegen Zombies, aber mir sind Zombies letzter, also diese, oh Gott, lass es gut sein. Auch Zombies brauchen mal eine Pause. Ja.
Stimmt. So. Ja. Hast du einen Übergang zum nächsten Thema?
Habe ich, weil Zombies stehen ja von den Toten wieder auf. Und fahren nicht zur Hölle, aber weißt du, welche Figur zur Hölle fährt? Ich hoffe, das ist jetzt richtig.
Es ist nicht richtig, aber ist egal.
Scheiße, okay, dann anders. Also, was ich ja gerne gespielt habe, so Zombies, ich mag Zombies im Videospiel mittlerweile lieber als im Film. Ich habe früher ganz gerne Left 4 Dead gespielt. Da bin ich immer wieder gestorben, aber ich bin immer wieder zum Glück gut gespawnt. Und damit die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ist, dass Todd McFarlane, Schöpfer von Spawn, endlich bekannt gegeben hat, wer Spawn in seinem neuen Film spielen wird. Und bevor wir das verraten, gebe ich zu, ich habe noch nie in meinem Leben Left 4 Dead gespielt. Und jetzt übernimmst du.
Genau, Spawn, du hättest es ganz einfach machen können und sagen können, es basiert auf einem Comic.
Das war ja viel zu einfach.
Genau, Jamie Foxx wird zu Spawn. Das war jetzt die große Nachricht, also quasi, dass der Hauptdarsteller gecastet worden ist.
Entschuldigung, aber ich war da.
Ja.
D-S-P-A-W-N. Das D ist stumm. Entschuldigung.
Sehr gut. Ja. Genau. Es gab ja schon mal eine Verfilmung von Spawn, die ich ja tatsächlich, obwohl sie grottenschlecht ist, ziemlich cool finde. Das ist aus dem Jahr 1997, wo Michael J. White in die Rolle von Al Simpson, Simmons, also quasi dem Söldner schlüpft, der dann bei einer riesen fetten Explosion ums Leben kommt und tatsächlich zur Hölle geschickt wird, also quasi in der Hölle ankommt, aber dann zurückgeschickt wird als Rächer oder quasi Helfer quasi, mit Superkräften ausgestattet, mit dämonischen Superkräften, und ich kann mich noch sehr an diesen fetten Clown erinnern aus Spawn
damals. Der das einzig Gute am Film ist.
Der furzenderweise ihn dann immer quasi am Arsch klebte. Mhm. Und Spawn stellt sich ja nachher dann quasi gegen den Fürsten der Finsternis, gegen den Teufel, und nutzt halt die Kräfte, um dann Gutes zu tun.
Ja.
Aber natürlich auf eine sehr brutale und sehr zynische Weise. Und deswegen habe ich sehr, sehr Hoffnung auf diesen Film, weil gerade in dieser Rated R und FSK 18 Comic Richtung geht halt noch was. Und das wäre halt dann eine Möglichkeit. Und Jamie Foxx, ich mag Jamie Foxx, der kann sich in viele Rollen reinversetzen und macht das meistens ziemlich gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ich bin halt, ich kenne halt nur den Film. Ansonsten habe ich von Spawn noch nie was gelesen. Der Todd McFarlane, der Schöpfer, der führt ja auch Regie, und Blumhouse, die Macher von Get Out und Insidious, produzieren. Und es wird halt so, ich weiß gar nicht, wie das Budget veranlagt ist. Ich glaube maximal 20 Millionen, also relativ günstig für eine Comic-Verfilmung. Mhm. Und ich kenne nur den ersten Film. Und ich habe immer das Gefühl, das kann man das umsetzen, Spawn, mit diesem geringen Budget? Ich meine, der Todd McFarlane hat ja gesagt, dass Spawn eigentlich gar nicht so häufig auftauchen wird, dass es mehr so wie der weiße Hai wird, dass der halt eben immer wieder angeteasert wird und zum Schluss dann halt auftaucht. Aber wie gesagt, ich kenne die Formelvorlage nicht. Ich bin gespannt. Ich finde, gerade im Bereich Comic-Verfilmung, Superhelden, bräuchten wir mehr R-Rated. Und nicht nur R-Rated im Sinne von Deadpool 2, nach dem Motto, wir sind jetzt lustig, sondern auch mal wirklich was für die Erwachsenen, ja, weißt du, das ist ein bisschen Blut und so, geil, ja, richtig cool. Brauchen wir halt. Hätte ich jetzt ganz gerne mal bei Superhelden. Ich habe keinen Bock, jetzt mit den achten klinischen Marvel-Filmen anzugucken, wo der Tod irgendwie nicht gezeigt wird.
Ja. Because I'm Spawn. Und ich glaube, das funktioniert da ziemlich gut. Auch ihm so zwischendurch immer mal wieder zu zeigen, und machen wir uns nichts vor, wenn halt also Blumhouse kann, glaube ich, auch relativ günstig produzieren.
Ja.
Und wenn du halt schon weißt, welche Szenen du hast, die du mit CGI machen musst, und das dann natürlich auch nicht an 20 Milliarden Studios abgibst, sondern vielleicht auch in wenige, die sich da auch austauschen, auch hoffentlich da auch gut bezahlt werden, dann funktioniert das ja auch schon, dass du gute Effekte bei relativ kleinen Budgets umsetzen kannst.
Ja.
Wie er ja auch schon gezeigt worden ist. Und selbst JJ macht das ja auch.
Ja.
Und deswegen,
ja.
Also.
Ja. Also, wie gesagt, ich bin gespannt drauf. Ich habe keine Erwartungen, bin ich ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Riesenflop wird. Kann mir vorstellen, dass es ein toller Film wird und erfolgreich sein wird. Ist alles möglich. Ich bin halt vorsichtig, weil der Tom McFarlane, glaube ich, als Regisseur noch nicht richtig in Erscheinung getreten ist. Und er aber der Schöpfer ist und vielleicht mit so viel Enthusiasmus rangeht, dass er sich vielleicht ein bisschen verhebt. Könnte ich mir vorstellen.
Mhm. Er hat mal Regie geführt bei Korn-Videos.
Ja, das ist natürlich super, um danach einen Kinofilm zu spielen. Das Einzige, was mir halt zum Thema einfällt, ist noch ein Flachwitz. Und da wir ja in diesem Podcast immer offen sind für großartigen Humor, eine Frage. Thomas, weißt du, aus welchem Land Spawn kommt?
Nee.
Spawnieren.
Aber bevor du jetzt abhebst, gehen wir, glaube ich, zum nächsten Thema über.
Oh Gott!
Magst du es vorstellen?
Nein, ich weigere mich jetzt.
Genau, Stichwort abheben quasi. Tom Cruise hat seinen nächsten Film gefunden.
Oh, wo war er denn? Hat er sich hier versteckt?
Hat er sich wieder versteckt. Und hat quasi ein erstes Bild über, was Instagram, Twitter, ist auch vollkommen egal, gepostet. Und zwar Top Gun 2, die Dreharbeiten haben gestartet. Mhm. Was hältst du denn davon?
zu meiner Verteidigung, ich habe den ersten Top Gun nie ganz gesehen. Ich habe den, glaube ich, jetzt bestimmt schon mindestens 8 Mal versucht zu gucken. Sei es im Fernsehen, sei es im Stream, sei es auf Blu-ray. Ich penne immer wieder ein. Also ich habe diesen Film wirklich noch nie ganz gesehen und ich habe auch keine Ambition, das jetzt dann nachzuholen. Ich werde mir den zweiten Teil bestimmt mal angucken. Vielleicht werde ich den auch nochmal versuchen, den ersten Teil nachzuholen. Aber ich bin ehrlich, Top Gun geht mir am Arsch vorbei. Tut mir leid.
Also wenn du heiße Bromance-Romantik, also quasi Liebe dann sehen möchtest.
Wenn ich heiße Bromance-Romantik haben will, dann nehme ich mit dir einen Podcast auf. So.
Genau, dann ist das, wäre das quasi ein schöner Film, den wir uns gemeinsam angucken könnten.
Oh ja.
Also er ist halt wirklich Produkt seiner Zeit und wenn du den heute anguckst, denkst du an vielen Stellen so, boah, muss das sein? Und das ist auch echt peinlich. Deswegen habe ich mich ja immer gefragt, was wollen sie denn jetzt erzählen? Und man muss ja so ein bisschen weiter ausholen, weil der war ja schon lange immer angedacht, dass er mal kommt.
Ja.
Und Jerry Bruckheimer macht ja jetzt auch die Produktion davon. Und es war mal die Idee quasi, dann jetzt so fortzuführen mit Drohnensteuerung, also quasi, dass die Piloten ersetzt werden und dass jetzt immer mehr ferngesteuerte Kriegsführung gemacht wird. Und dass die Piloten damit ein Problem haben und das quasi dann thematisiert wird. Und das war tatsächlich auch damals noch die Idee von Tony Scott, mhm. der das ja umsetzen wollte, der 2012 gestorben ist. Mhm. Aber vielleicht findet das noch irgendwie so ein bisschen in den Film hinein. Das würde mich ziemlich freuen, weil das hat Potenzial.
Ja, es wurde ja schon ein paar Filme thematisiert. Ich glaube, Good Kill mit Ethan Hawke und noch einen mhm. Film mit Helen Mirren. Mir fällt den Titel jetzt gerade nicht ein. Beides übrigens Filme, die hier in Deutschland nur auf DVD erschienen sind. Genau. Und wie gesagt, ich habe Top Gun 1 jetzt nur, sag ich mal, zur Hälfte gesehen. Und wenn ich ehrlich bin, vielleicht nur zu einem Viertel wirklich aufmerksam gesehen. Aber ich weiß, wofür der Film steht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Thema wie dieses Drohnen-Ding ernsthaft von einem Top Gun behandelt wird. Weil Top Gun war immer so, ja, wir sind geil, ja, guck mal hier, wow, Looping, ja, guck an, geile Männer mit tollen Sonnenbrillen in heißen Maschinen, ja. Und jetzt irgendwie so Tom Cruise zu sehen, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, mhm. Wie er dann irgendwie vielleicht also vor so einem Laptop sitzt und dann so A4, Treffer.
Nee, also das glaube ich auch nicht. Also er wird schon in der Maschine sitzen und wahrscheinlich auch selber fliegen. Also wir kennen ja Tom Cruise.
Der macht ja alles, ja.
Aber vielleicht muss er gegen eine Drohnenarmee kämpfen oder was weiß ich. Also ich habe ein bisschen Hoffnung, weil der Regisseur ist ja Joseph Kosinski. Mhm. Und sowohl Oblivion als auch Tron als auch No Way Out... Und gerade No Way Out zuletzt, weil der ja so ein bisschen mit dieser Thematik, wo du erst dachtest, boah, das wird jetzt voll der triefende Pathos-Film, wo die Feuerwehrleute hochtrabend und vollkommen dramatisch sterben für die USA, ja nicht so ist.
Mhm. Also, und, ich habe nicht gesehen, aber ich finde, dass der, den Top Gun 2 macht, ist bezeichnend, weil er eben auch Tron gemacht hat, Legacy. Und auch Tron ja. Legacy war so ein Film, den hat eigentlich kein Schwein gebraucht. Und auch kein, ja, und wenn man ehrlich, wollte den jemand sehen? Ganz ehrlich, also ich meine, es gibt bei mir auch Sachen, so wie ich denke, ach, das wäre doch mal schön. Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, denke ich mir so, eine Fortsetzung von The Big Lebowski ist scheiße Idee, lass es sein, ja? Ja. Und genauso habe ich es bei Top Gun. Lass es einfach sein. Ja, macht was anderes. Ja?
Mach Top Gun 3 gleich.
Ja, genau, oder nee, dreht die Back-to-Back. Top Gun 3 oder 2 bis 8.
Oder Top Gun Zero.
Oh, noch besser.
Die Vorgeschichte.
Noch besser. Das... TGCS, das Top Gun Cinematic Universe.
Aber vielleicht erleben wir total die Überraschung. Also ich weiß nicht, ich guck mal gerade die Autoren. Peter Gregg, Tribute von Panem und The Town. Und okay. Justin Marks, Jungle Book und Counterpart. Oh, Counterpart. Vielleicht ist es ja so, dass quasi das thematisiert wird, dass Trump Krieg gegen die Welt beginnt und sich die Piloten quasi mutig erst in die Schlacht werfen und dann zu realisieren, dass das ja alles Quatsch ist und dann das Weiße Haus den Erdboden bleibt machen.
Da hatte ich es realistischer, dass du irgendwann eine E-Mail bekommst mit dem Betreff Schnauzbart. Übrigens, Schnauzbart, ja, Betreff an thomas@moonrake.de. Dankeschön.
Okay, das war jetzt ein heftiger Rückschlag. Vielleicht sollten wir zum nächsten Thema übergehen.
Ja, bitte.
Möchtest du es vorstellen?
Nein.
Okay. Genau, weil apropos Rückschläge, es gab nämlich wieder einen sehr, sehr derben Rückschlag bei einem Thema für einen Film, den quasi, der Stu schon sehr, sehr lange begleitet in seiner Karriere bei Movie Break.
Ja, habe ich nachgeguckt. Es war nicht eine der ersten News, aber ich habe sie zumindest im ersten Jahr, ich glaube im ersten halben Jahr einmal geschrieben. Also das ist vielleicht missverständlich. Mach weiter.
Okay, genau. Weil es gab wieder einen Rückschlag beim Remake von The Crow und das hast du halt immer schon geschrieben, immer wieder, und es ist immer noch nicht beendet, weil halt jetzt in dem Fall Hauptdarsteller und Regisseur ausgestiegen sind. Und ja.
Ja, das Erste, was ich fragen würde, ist es wirklich ein Remake? Weil so viel ich weiß, und ich habe ein paar News dazu geschrieben, dass der Film ja sehr eng entstehen soll oder sollte mit dem Schöpfer der Comics, James O'Barr, glaube ich, heißt der gute Mann, der mit den Comics auch so eine eigene tragische Geschichte verarbeitet hat. Und er hat gesagt, im Prinzip ist es eine Neuverfilmung des Comics.
Ah.
Also, deswegen habe ich immer mal Probleme, weil Remake heißt für mich, sie machen den Urfilm nochmal neu. Aber wenn man halt eine Vorlage hat, ist es dann ein Remake, wenn man das Buch nochmal verfilmt oder den Comic?
Nee, dann ist es ein Reboot.
Ein Reboot, okay, ja. Ja, auf jeden Fall, also der Film hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Weil ich glaube, ich habe 2014 beim Movie Break im Sommer angefangen. Ich glaube, in 2 Monaten mein Vierjähriges. Juhu! Ja. Dazu mehr im nächsten Podcast. Ich glaube, ursprünglich sollte den Film dieser spanische Regisseur Gutierrez, der, glaube ich, dann Rings gedreht hat, ja, wäre aber besser mit Crow geblieben. Und dann ging es hin und her, und dann kam dieser Regisseur Corin Hardy, der, glaube ich, zuvor an so einen Horrorfilm gedreht hat und mehr so im Musikclip-Bereich tätig war. Und der hat dann das Projekt ordentlich umgekrempelt. Es ging voran. Er hat dann mit Jason Momoa, bekannt als Khal Drogo oder Aquaman, oder wie ich ihn liebevoll nenne, Aqua Drogo, einen Hauptdarsteller bekommen, der sehr konträr ist zu dem, wie wir die The Crow kennen aus dem Film aus den 90ern, wo ihn ja der verstorbene Brandon Lee verkörpert hat. Und es sah halt gut aus. Es sah echt gut aus. Ich glaube, eine der letzten Nachrichten war irgendwie, dass Sony dem Projekt wohl Finanzierung zugesichert hatte.
Genau.
Und jetzt kam aber wohl die Wahrheit raus, dass die wohl nicht so ist. Und dann hatten wohl jetzt der Regisseur und Jason Momoa gesagt, ey Leute, wisst ihr was, wir haben echt keinen Bock mehr und haben das Projekt verlassen. Das heißt, das Projekt ist nicht tot, aber steht aktuell ohne Hauptdarsteller und ohne Regisseur da. Und so wie es aussieht, auch ohne Finanzierung. Und das heißt für mich so viel wie, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass dieses Reboot kommt, dann wird es nicht in den nächsten 3 bis 4 Jahren kommen.
Genau, also ich habe mal gerade geguckt, 2014 waren die ersten News dazu.
Im Dezember.
Geht jetzt jedes Jahr fröhlich weiter. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es jetzt immer noch weitergehen wird. Also vielleicht gucken sie jetzt nochmal, dass sie vielleicht ein anderes Studio finden oder dass irgendwie die Rechte doch nochmal verkauft werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jason Momoa irgendwann nochmal sagen wird so, ey Leute, jetzt habt ihr mich nochmal an Bord. Weil den kann ich mir auch in dieser Rolle tatsächlich sehr gut vorstellen.
Also, ich kann ihn mir nicht vorstellen, aber das finde ich gut. Ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn sie so einen Typen genommen haben, der einfach aussieht wie Brandon Lee 2.0.
Das stimmt, genau. Und ich liebe The Crow, einfach also den Erstling, und ich habe vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, ich gucke ihn dann immer mit einem sehr freudigen Auge oder so, und mit einem sehr traurigen Auge, weil halt Brandon Lee gestorben ist beim Dreh. Ja. Und deswegen bewegt mich dieses Projekt auch schon seit Jahren, weil ich immer sage, so auf der einen Seite, ja, will ich nichts Neues. Aber irgendwie doch, weil dann diese The Legacy dann weitergeht.
Ich glaube aber auch, dass das Reboot irgendwann kommen wird, weil es einfach, The Crow ist einfach hat einfach einen gewissen Namen. Alleine halt durch den tragischen Tod von Brandon Lee. Es ist relativ beliebt im Comic-Kreis und es ist vor allem ein Film, den kann man mit einem gewissen Budget realisieren, um das Risiko eines Flops relativ gering zu halten. Also ich würde sagen, The Crow könnte man mit einem ähnlichen Budget umsetzen, wie jetzt der Spawn-Film haben wird. Ne? Von daher glaube ich schon, dass da wird noch was kommen. Allerdings halt nicht so schnell.
Und dann noch ein geiler Soundtrack dazu und dann ist The Crow perfekt. Und du kannst ja auch wirklich eine richtig tolle Marketingkampagne daraus machen. The Crow, jetzt im Kino.
Und diesmal hat der Hauptdarsteller überlebt.
Oh.
Ja, der war böse, ich weiß.
Der war jetzt echt böse.
Ja. Apropos Überleben. Wir haben, schließen jetzt mal die News-Akten, außer du hast irgendwas.
Nee.
Gut. Wir haben eine neue Rubrik in unserem kleinen sexy Podcast. Und zwar, viele wissen vielleicht, dass der Thomas so einen kleinen Fetisch hat. Die einen stehen auf große Brüste, auf Füße, aber der Thomas, der steht auf Listen.
Ja.
Und der Thomas hat eine Serienliste. Das heißt, wenn man Thomas sagt, hey Thomas, ich habe Serie ABC gesehen, sagt Thomas, cool, und trägt ihn in seine Liste ein. Und das war's dann meistens. Wir werden jetzt in jeder Podcast-Ausgabe durch Thomas' Liste gehen und immer von oben nach unten 10 Serien kurz besprechen und dann entscheiden, ob sie drin bleiben in der Liste oder rausfliegen.
Das wird der pure Horror für mich.
Pure Horror. Meine Bitte an euch, wir werden die Liste übrigens auch natürlich dann immer updaten. Das heißt, wenn wir da sagen, Serie XY fliegt raus, dann ist sie auch draußen. Ihr könnt aber gerne unter Thomas' Liste kommentieren zu anderen Serien und eure Meinung mitteilen. Und
oder mir noch andere Serien vorschlagen.
Bitte nicht! Bitte nicht! Nee, Quatsch, ihr könnt gerne neue Serien vorschlagen, könnt ihr gerne machen. Dann machen wir es nämlich so, wenn wir dann unten angekommen sind, fangen wir oben nochmal an.
Genau.
Ja. Das ist Thomas' Serienliste. Wir brauchen doch irgendwie so einen catchy Namen dazu. Und irgendwas so.
Die Liste. Ist das nicht so geil.
Mir fallen gerade nur Assoziationen zu Schindlers Liste ein. Das ist auch so
unpassend. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so geil.
Das ist so, ja. The Kill List. Ach nee, weißt du was? Wir nennen einfach Thomas' Serienliste. Dann ist gut, dann.
Ne? So könnte man auch einen Film nennen. Das ist schon noch
wahrscheinlich so eine Netflix-Produktion.
Mit so einer Clownsmaske oder so.
Früher war er SEK-Beamte, jetzt macht er Serienlisten. Der Clown.
Los geht's, oder?
Noch eine Sache. Ich kenne diese Liste nicht. Ich habe mir tatsächlich diese Liste vorher nicht angeguckt. Das heißt, ich muss jetzt Thomas vertrauen, dass er nicht irgendwie so Serien unterschlägt. Ja? Mhm. Und ich bin unbefangen. Und natürlich wird es Serien geben, die weder ich noch Thomas wirklich kennen. Da müsste man einfach sagen, so, ach nee, komm raus. Und natürlich wird es Serien geben, wo Thomas halt vielleicht gehört hat, die ist gut, aber ich sage, boah, die ist scheiße. Ne?
Okay, dann starten wir.
Gut, ich bin bereit.
Auf Platz 1 wäre aktuell American Crime Story.
Habe ich dieses O.J. Simpson, habe ich so zur Hälfte gesehen.
Die habe ich gesehen, die erste Staffel. Jetzt wäre quasi Staffel 2 dran mit Versage.
Dann würde ich ganz einfach sagen, hat dir die O.J. Simpson denn gefallen?
Ja, sehr, sehr.
Dann würde ich sagen, darf sie Serie bleiben.
Juhu, okay. auf Platz 2 steht Dragon Ball Super. Die darf nicht runter, weil ich sehr, sehr großer Dragon Ball Fan bin. Und,
ja, dann bleibt sie drauf. Ich kenne mich mit Dragon Ball 0 aus. Aber der Film war ganz gut. Witz, der war scheiße.
Dieser Film. Der existiert nicht, dieser Film.
Doch, er existiert.
Nein, wir sprechen nicht über diesen Film.
Doch. Übrigens, Sean Fett spielt mit. Sean Fett spielt mit. Wusstest du das? Ja, Sean Fett. Der
Sean. Ja, dieser Film existiert nicht.
Doch, und so Sean Fett spielt mit. Okay.
Auf Platz 3 ist The Preacher. Da gibt es, glaube ich, Diskussionsbedarf. Da habe ich noch nicht angefangen.
Ich kann zu der Serie eines sagen, das ich nicht gesehen habe. Und schuld daran ist Sony. Weil ich hatte für Movieback, so sollte ich die erste Staffel rezensieren, als sie auf Blu-ray rauskam. Und dann hat mir Sony halt das Rezensionsexemplar geschickt, aber nur eine Disc. Und ich dachte zuerst, ich wusste halt nicht, wie viele Staffeln es sind. Ich dachte, okay, ist eine Blu-ray-Disc, vielleicht hat es nur 6 Staffeln, das passt ja auf eine Blu-ray locker drauf. Und schieb die rein und dann so, Folge 4 bis 8? so geguckt, ah nee, es sind 3 Blu-ray-Discs mit irgendwie 10 bis 12 Folgen. Und dann haben wir, ich weiß, dann hast du ja netterweise mal Sony angeschrieben und gesagt, so Leute, wir können die nicht rezensieren, wenn ihr uns nicht die anderen beiden Discs schickt. Und das haben sie nie getan. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Hab aber bislang Gutes gehört. Und die Leute, die die Serie schlecht geredet haben, haben meistens immer so Gründe genannt, wo ich sage, es klang ziemlich geil. Deswegen wäre ich dafür, die Serie darf bleiben.
Genau, also ich hätte jetzt quasi geöffnet und unseren Zuhörern und Lesern gesagt, so könnt ihr mal was drunter schreiben, weil ich den, glaube ich, habe einen Trailer zur zweiten Staffel gesehen, habe mich quasi selber gespoilert, ist aber nicht schlimm, und da war es viel so mit Trash-Anleihen, Western-Elementen, also alles Dinge, die ich total mag und die da scheinbar drin sind, so, aber ist für mich noch so eine Blackbox. Aber das Cover ist geil.
Ja, dann bleib ich drin. Geiles Cover, es muss. Also ich würde sagen, lass ich drin.
Okay, gut. Okay. Die nächste Serie, die ich draufstehen habe, ist Dark Matter. Das ist eine Science-Fiction-Serie von dem Sender Sci-Fi. Mhm. Die ist abgesetzt mittlerweile nach der dritten Staffel. Und ich habe schon Staffel 1 gesehen und Staffel 1 fand ich sehr gut. Und ich konsumiere ja sowieso gerne so Science-Fiction-Raumschiff-Serien. Und hatte jetzt eigentlich im Dezember letzten Jahres schon vor, Staffel 2 zu gucken auf Sky, bin aber immer wieder davon abgekommen.
Ja. Okay. Du Bonze hast also Sky, hä? Ja, Dark Matter höre ich jetzt hier zum ersten Mal. aber ich habe dich ja gern, Thomas, deswegen darf sie gerne draufbleiben.
Okay, sehr gut. Ja. Die nächste ist True Detective und da jetzt explizit nur die zweite Staffel, weil die erste habe ich gesehen und die ist wirklich toll.
Okay, ich habe die erste gesehen und fand sie total überbewertet. Nicht schlecht, aber überbewertet. Ich fand sie teilweise unfreiwillig komisch, weil irgendwann ging mir halt wirklich Matthew McConaughey so auf den Sack. Ja, wirklich so dieses Rumgerede, so Marty. Eigentlich sind wir nur Teile in der Psychosphäre der Seele der Götter des großen Habitus. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, so, wenn ich Woody Harrelson wäre, hätte ich mich schon 3-mal selbst erschossen. Ja? Ich habe tatsächlich True Detective Staffel 2 teilweise gesehen. Ja. Ich kann verstehen, dass sie so einen großen Hass erzeugt hat, weil sie schon anders ist. Ich muss aber gestehen, dass die in der ersten Folge ist eine der krassesten Momente gab, die ich bislang in True Detective gesehen habe. Ich spoilere das einfach jetzt mal, scheiß drauf. Ist auch in der ersten Folge, also ist kein großer Story-Twist. Colin Farrell spielt ja so einen versoffenen Detective, weil ist klar, genau. Müssen halt Detective-Cops versoffen, muss sein. So. Hat mich schon mal happy. So. Und er sieht halt, dass sein Sohn halt gemobbt wird von so einem Arsch. Von Schüler und dann fährt er zu dem Vater dieses Mobbers hin, klingelt an der Tür abends, fragt den Vater so, sind Sie der Vater von so und so, und als der Typ dann ja sagt, verprügelt er den halt echt übel, während der Sohn zuguckt, also dieser Mobber. Ja. Und dann wirklich so, siehst du, was du getan hast? Das ist so eine harte, heftige Szene, die aber so großartig war, und davon gibt es ein paar in der zweiten Staffel. Deswegen, ich meine, ich habe die zweite Staffel auch jetzt nicht weitergeguckt, was jetzt nicht daran lag, dass ich sie scheiße fand, sondern weil ich sie einfach so aus den Augen verloren habe. Ich müsste die auch jetzt nochmal anfangen, und es gibt so viele andere Serien aktuell, die mich auch mehr interessieren, dass ich sage, auch wenn ich jetzt die einer der wenigen bin, die sagen, Staffel 2 ist nicht so schlecht, wie es alle machen, tu sie runter.
Echt?
Ja.
Aber da kommt ja noch eine dritte Staffel.
Ja, aber das ist das Schöne, das ist eine Anthologieserie.
Also das heißt, ihr könntet sie dann wieder raufnehmen quasi.
Nein, das heißt einfach, dass jede Staffel eine eigene Geschichte erzählt.
Okay, ich...
Pass auf.
Ich nehme sie runter. Ja, ja,
ich mache mir jetzt Sorgen. Pass auf, du bist ja auch Vater. Ich habe einfach die Befürchtung, dass dein kleiner Junior eines Tages zum Spielplatz kommt und sagt, der Martin hat mir mein Schürfchen weggenommen. Und du sagst, wo wohnt Martins Vater? Ja? Möchte ich nicht. Deswegen tu sie runter.
Okay, ist runter. Okay. Auf dem nächsten Platz wäre Justified.
Oh, stimmt, die habe ich gesehen. Komplett. Für Movieback.
Genau.
Ist eine gute, nette Serie. Ist so eine Serie, die zwar eine durchläufige Handlung hat, die aber trotzdem, wo man halt mal auch mal sagen kann, ich gucke jetzt Folge 3 nicht, aber dafür wieder Folge 4. Walton Goggins ist halt großartig in der Serie, genau wie Timothy Oliphant.
Genau, und ich mag beide.
Ja, dann lass sie
ich
drauf.
Ich habe die erste Staffel schon gesehen und bin aber damals irgendwie von abgekommen, die weiter zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen. Also ich stehe quasi Staffel 1 durch und mit Staffel 2 wollte ich weitermachen. Und sie ist ja eigentlich auch eine Western-Serie.
Ja, bestimmt. Dann lass sie drin. Dann lass sie drin.
Okay. Ja. Gut. Als nächstes würde draufstehen iZombie.
Okay, so. Ich hoffe, meine beste Freundin Anne hört das nicht. Die liebt diese Serie. Ich habe die erste Staffel so ein bisschen gesehen und mach sie weg.
Ja?
Ja. Okay. Ist so eine Zombie-Serie für all die, die keine Zombies mögen. Also, um es mal so auszudrücken.
Ist quasi so. Ich habe immer das Gefühl, das ist sowas wie NCIS mit Zombies. Also mit so einer Zombie-Frau ja, quasi in Untersuchung.
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus NCIS, New Girl und Supernatural. Ah, mit, okay. mit wenig Super.
Okay, gut. Nee, ist runter.
Okay.
Dann würde jetzt kommen Deutschland 83.
Oh, wenn du die ist super. Die ist so gut, die Serie. Es tut mir leid, aber das werde ich nie vergessen. Der Pascal hat für Movie Break die Kritik geschrieben und hat mir das Rezensionsexemplar vermacht. Und das war das übelste, schlechteste Rezensionsexemplar, was ich jemals hatte. Das war so eine selbstgebrannte Disc vom Verleih, die wirklich noch so einen Timecode hatte und wo die Bildqualität auf VHS-Niveau hatte. Aber mein Gott, ich habe die komplette erste Staffel innerhalb von einer Nacht geguckt. Wirklich. Großartige Serie. Die zweite Staffel kommt auf Amazon. Da freue ich mich sehr drauf. Guck sie dir an. Wirklich großartig. Die auf jeden Fall behalten. Deutschland 83 okay. ist... Ah! Okay. Aua. Da.
Au. die nächste hat ja Deutschland 84 dann, ne? Glaube ich. Also die zweite Staffel.
Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, die heißt 86.
Sie gehen im... Oder 86, stimmt. Ja, genau. Ja. Okay, gut. Dann bleibt die drauf. Das war jetzt aber überschwänglich.
Ja, total.
Da geht vielleicht gleich weiter, der Tatortreiniger.
Ja, darf bleiben. Vor allem das Schöne ist, eine Staffel von Tatortreiniger hat, glaube ich, immer 3-4 Folgen. Eine Folge geht 20 bis 30 Minuten, die kann man zwischendurch immer wieder reingucken, darf bleiben.
Und sie ist mittlerweile auch auf Netflix. Also
ja, noch ein besseres Argument zu behalten.
Ja, ja. Dann jetzt der letzte Platz quasi, also das ist dann schon Nummer 10, ist eine Empfehlung von dir.
Oh, dann lasse ich natürlich bleiben.
Und zwar Utopia.
Ja. Darf bleiben. Problem ist, wie gesagt, nach 2 Staffeln abgesetzt. David Fincher wollte für HBO ein Remake machen. Was mich total genervt hat, war, ich mag David Fincher, aber alle haben so gesagt, so, boah, cool, dann brauche ich mir das Original nicht anzugucken. Wo ich sage, Leute, guckt euch das Original mal an. Das sieht so gut aus. Ja, das sieht nicht nach David Fincher aus, aber es sieht gut aus. Wirklich richtig gut. Und es ist eine tolle Serie. Guck dir alleine auf YouTube mal die ersten 5 Minuten an. Und wenn du dann sagst, so, boah, bin ich heiß drauf, dann guckst du dir an. Deswegen, okay. Deswegen, ja, sie bleibt.
Okay, gut.
Ich meine, es geht um Comics, Thomas. Comics.
Sehr gut, okay. Ja? Ja, dann wären wir quasi schon mit 10 durch. 2 sind runter, der Rest ist draufgeblieben.
Ich bin ehrlich, ich dachte, wir machen da mehr Tabula Rasa.
Ich glaube, es gibt nachher noch Momente, wo das vielleicht häufiger passieren wird. Mhm. Also wenn wir dann runterscrollen. Also das Gute ist ja, alle Serien, die jetzt noch nachkommen, werden ja unten quasi mit angeschoben. Mhm. Aber es wird vielleicht nicht so oft passieren, wie du vielleicht gedacht hast.
Vielleicht muss ich einfach mal aufhören, meine eigene Meinung zu verteidigen oder wiederzugeben und einfach so eine Rolle einzunehmen. Weißt du, ich mach sagen, so, Basti, wäre das scheiße. Weißt du? Oder dass ich einfach so tue, als hätte ich die Serie gesehen, weißt du? Ja, hier, Dark Matter war voll doof. Ich machte die Hauptfigur des Rufus nicht.
Dafür kenne ich dich aber zu gut, dass ich weiß, dass du sowas nicht guckst.
Ach, hör auf. Schleimer.
Okay, dann, ja genau, 2 runter, 8 bleiben drauf und ihr habt quasi auch die Möglichkeit, dann Kommentare drunter zu schreiben, Empfehlung zu geben oder mir zu sagen, boah, die Serie, ey, nimm die unbedingt runter. Der Jumik macht das ja ganz gerne, einer unserer unser User. Mhm. Autor, hätte ich schon was gesagt. Ja.
Er gehört zur Familie.
Er gehört wirklich zur Familie, ja. Genau. Und der gibt mir manchmal Empfehlungen und manchmal sagt er auch, ey, Thomas, hör zu, die Serie ist abgesetzt worden und da gibt es einen bösen Cliffhanger, das ist kacke, schmeiß sie doch runter.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Ja, ja, danke, Jumik. Wahrscheinlich ist Jumik die Schuld daran, dass die Liste niemals wirklich schrumpfen wird.
Höchstwahrscheinlich. Und natürlich, ich meine, wir leben im goldenen Zeitalter der Serien, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Wobei ich das Gefühl habe, dass Ende letzten Jahres ein Zenit erreicht war und zwar jetzt noch ganz, ganz viele Serien kommen, aber die Qualität nicht mehr erreicht wird. Also ich gucke ja regelmäßig dann immer mal rein, so in Listen und was ist dann so ganz oben und auch bei IMDb und auch noch so Wertungen und was sieht so interessant aus. Und es nimmt ab. Es nimmt ab, was ich an neuen Serien draufnehme.
Ja. Was mir aufgefallen ist, dass in letzter Zeit halt wirklich ausländische Serien immer mehr, immer populärer werden. Also sei es jetzt aus Deutschland Dark, aus The Rain aus Dänemark oder Gomorra aus Italien und was, und es gab noch andere viele Serien.
Haus des Geldes. Haus ein des Herz Geldes. Für Haus des Geldes.
Ja, ja. Ja. Das finde ich interessant. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die interessantesten Serien aktuell gar nicht aus den USA kommen, also die Neuerscheinungen, sondern wirklich aus Europa. Mhm. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und bin halt gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich so das Gefühl habe, ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass jemand vorhat, ein US-Remake von Dark zu drehen.
Das genau. Genau, weil ja diese internationale Vermarktung jetzt da ist, ja. Ne? Also das hat schon Vorteile, ja. Ja. Ich warte ja immer noch darauf, dass jetzt in Deutschland dann die Resident Evil Serie umgesetzt wird.
Ich warte immer noch darauf, dass das nicht passieren wird. Ja. Hast du übrigens gehört, dass das Paul V.S. Anderson mit seiner Frau jetzt Monster Hunter macht? Das nächste Capcom-Spiel wird jetzt verfilmt?
Genau, eigentlich machen sie das Gleiche, nur dass sie die Zombies durch Monster tauschen.
Boah, was freue ich mich drauf. Ich hatte so viel Spaß mit Resident Evil Filmen. Mit allen 7, 6, 8. Mit allen. Die waren alle total toll.
Ja, das geht ja jetzt weiter.
Juhu. Freue ich mich tierisch drüber. Ich freue mich übrigens auch, um nochmal auf Serien zurückzukommen. Ich bin sehr gespannt auf die finale Staffel Game of Thrones. Weil wir hatten ja gerade eben schon mal erwähnt, dass so die letzte Staffel jetzt sehr durchaus negativen Anklang gefunden hat. Und bin jetzt gespannt, was jetzt passieren wird. Ich bin nicht so sehr gespannt, wie die Serie enden wird. Ich bin viel mehr gespannt, wie sie aufgenommen wird.
Ja, und 6 Folgen. Hm.
Ja, aber 6... Ich meine, ganz ehrlich, sie haben ja wirklich in den letzten paar Folgen so auch ordentlich klar Schiff gemacht. So, dass es jetzt wirklich auf dieser Fokus ist, auf diesen Krieg. Mhm. Deswegen glaube ich, 6 Folgen, die ja anscheinend auch alle Spielfilmlänge haben sollen, reicht, glaube ich, schon aus.
Ja, also ich bin gespannt, aber es dauert noch ein bisschen, ne? Anfang 2019.
April 2019.
Ah, so lange.
Ja, oh, armer Thomas.
Aber so eine WM machen, ja?
Ja, boah, furchtbar. Ungelogen, das ist schon was her, so, ich würde sagen so 4-5 Wochen, da war ich nach einer PV und habe mich mit dem Kinobetreiber unterhalten, der hat so 2 Kinos in Köln, so 2 Arthouse-Kinos, das Off-Broadway und das Weißhaus, wenn ihr da seid, geht ihr hin, sehr schöne Kinos, und mit dem unterhalten, und dank dem wusste ich dann plötzlich, ach, es ist WM. Ich wusste das nämlich nicht. Und ich hasse es. Entschuldigung.
Ja, ich wusste das, weil ich in meiner Arbeit da keine Termine setzen darf, also abends. Also ich habe durchaus mal abends Termine und das darf ich dann halt nicht machen, weil dann keiner kommt.
Na, dann erst recht. Du musst es so machen wie unsere Politiker, dass sie irgendwelche wichtigen Abstimmungen einfach in die WM-Zeit tun, wo keiner hinkommt.
Ach so, und dann still und heimlich alles durchsetzen.
Ja, genau. Okay. Ja. Nein, Sie müssen mich jetzt König Thomas nennen. Das haben wir so abgestimmt. Ja, wenn Sie mit der Abstimmung nicht gekommen sind, ist es nicht mein Problem.
Ja, das ist ein guter Plan.
Ja, ja. Sollten wir vielleicht mal so einen Podcast über Fußballfilme machen?
Ah, bitte nicht.
Okay, das finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, da haben wir ich glaube, man sagt, Fußball sind wir auf einer Wellenlänge.
Da haben wir durchaus andere Autoren oder Leute, die dann Podcasts zu machen könnten, die Fußballfans sind.
Haben wir wirklich Fußballfans bei uns?
Ich glaube ja.
Okay. Hm. Go SC Süderbrarup.
Wobei ein Fußballfilm fällt mir ein, den ich natürlich großartig finde, und das ist Werner Beinhardt.
Die ersten 10 Minuten, ja. Ja. Ich mochte ganz gerne Fußball ist unser Leben. Den fand ich tatsächlich ganz ulkig. Mit Ralle Richter. Ich mochte die Story halt ziemlich gerne. Es geht halt darum, so eine Gruppe von Schalke-Fans entführen halt den Star ihres Vereins und peppeln ihn auf, damit er halt wieder gut Fußball spielt. Und das Lustige ist aber tatsächlich, dass diese Schalke, also diese Ralf Richter halt eine Schwiegermutter hat und die ist Dortmund-Fan und die wohnt im selben Haus. Das fand ich ganz amüsant. Und ich muss ja gestehen, einer meiner besten Freunde ist halt großer Fußballfan, FC Köln. Das heißt, er hat aktuell keine einfache Zeit mehr sich. Und der, meine ich, mochte den Film auch. Aber ich
hab noch einen.
Ja. Bitte.
Also ich habe noch eine totale Empfehlung, der beste Fußballfilm aller Zeiten, Shaolin Kickers.
Ja, ja, großartig, großartig.
Und der ist wirklich, wirklich gut. Also, den kann man gucken.
Ich finde den sogar noch besser als Kung Fu Hustle.
Echt?
Ja, ich finde, der ist noch so ein bisschen durchgedrehter.
Ah, okay.
Also, es ist so, kennst du Mila Superstar?
Ja, ja, klar.
Es ist wie Mila Superstar, nur mit Fußball in Real. Also wirklich, wo so ein Tritt gegen den Ball so dazu führen kann, dass eine ganze Atomexplosion ausgelöst wird.
Ja, ja, also wie gesagt, ich kenne den Film ja. Aber Kung Fu Hustle finde ich noch ein bisschen Ticken besser. Ich gucke demnächst übrigens den neuen von ihm, wahrscheinlich, Journey to the West, Demon Chapter. Der ist wohl aber nicht so gut.
Ist aber sein vorletzter, oder?
Nee, das ist jetzt sein letzter gewesen, den er gemacht hat.
Ja, aber der
den davor, den hatte ich schon geguckt. Da habe ich auch eine Kritik zugeschrieben.
Okay. Ja, ich weiß
das
nur,
dass, war auch Journey to the West. Okay. Ja.
Ich weiß halt nur, dass der, obwohl Kung Fu Hustle ja im Westen auch in Kinos kam, also lief er ja in Deutschland sogar in Kinos und das einigermaßen erfolgreich, meine ich, dass seine nachfolgenden Werke halt nicht kamen. Was wohl damit zusammenhängt, dass sie wohl noch ein bisschen durchgedrehter sind.
Ja.
Ne?
Ja, das kann sein, ja.
Aber ich weiß noch, nach Kung Fu Hustle haben sie dann so ein paar alte Stephen Chow-Filme rausgebracht. Da habe ich mir aus der Videothek ausgeliehen, Liebesgrüße aus Peking. Aber ich hab keine Erinnerung mehr an den Film. Ich weiß noch, ich hatte mal früher eine, ich will sie gar nicht sagen, aber ich hatte früher mal eine Liste mit so den Filmen, die ich geguckt habe. Und da habe ich ihm, glaube ich, nur 4 von 10 Punkten gegeben. Aber das ist schon lange her. Das ist jetzt schon, da war ich doch jung und knackig. Hat er noch Träume?
Ich finde ja, er macht aktuell sehr wenig Filme. Also er müsste eigentlich ein paar mehr Filme machen. Schade.
Naja, Jackie Chan macht sehr viele Filme aktuell, aber das heißt nichts.
Der könnte ein paar weniger machen. Also vielleicht leitet sich das dann aus.
Du kannst mir einen Brief schreiben. Hallo Herr Chan, ich bin's, der Thomas. Sie kennen mich vielleicht aus Listen wie... Na, Quatsch. Ja. Gut.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Irgendwas, was wir noch unbedingt thematisieren sollen.
Ich wüsste aber nicht. Eigentlich haben wir alles. Ja.
Wir sollten aber vielleicht noch einen Pakt schließen. Ich meine, das war heute echt ganz, ganz cool mit den Überleitungen. Ich glaube, ich habe auch schon die perfekte Überschrift. Der Podcast der geilen Überleitung. Okay, so gut ist die Überschrift jetzt doch nicht. Aber egal. Bitte lasst uns daraus jetzt keine Tradition machen. Ich habe keine Lust, jedes Mal solche Überleitungen anhören zu müssen.
Wobei ich finde das witzig. Ich kann das auch.
Ja.
Und wir können ja irgendwann die schlechteste Überleitung aller Zeiten küren dann am Ende des Jahres.
Boah, die Nominierungsliste ist jetzt schon ziemlich lang. Ich stelle mir gerade vor, wie du auf deiner Arbeit irgendeinen Vortrag hältst und die Leute so, nein, der Rappe nicht.
Oh, schon wieder so eine Überleitung. Oh.
Ja. Nee.
Okay, ich glaube, wir haben soweit alles durch. Also wir haben Filmempfehlungen drin gehabt. Wir haben uns über Han Solo ein bisschen ausgekotzt.
Wir waren politisch, tatsächlich.
Wir waren sehr politisch, genau. Wir haben über News gequatscht. Wir haben 2 Serien bei mir gestrichen. Übrigens, es stehen jetzt noch drauf. Moment, wo habe ich sie denn jetzt? Ah, da ist sie. 126. Also, ist nicht mehr so viel.
Also für maximal noch 12 Ausgaben haben wir Material.
Genau. So, und jetzt wären wir quasi am obligatorischen Ende.
Ja.
Genau, und ja.
Gut. Was sollen wir noch sagen? Wie gesagt, Serienliste, kommentiert fleißig drunter, welche Serie raus soll, welche drin rein muss, was ihr davon haltet. Kommentiert auch bitte unter diesem Podcast. Wir lesen das nämlich. Also ich, Thomas, macht das nicht. Der gibt sich damit nicht ab. Er ist ja auch der Chef vom Movie Break. Das ist
Ich lese nie Kommentare.
Nie. Also wenn man ihn sie, manchmal darf man, kann man sie ihnen vorlesen. Kann man sagen, so, Thomas, der User ABC hat heute geschrieben. Oh, übrigens, das will ich auch erwähnen. Du wurdest gelobt
Aha.
für deine tolle Stimme.
Ach so, das habe ich gelesen.
Ja. Und jetzt frage ich mich, wieso habe ich mich vor ein paar Ausgaben so in die Nesseln gesetzt mit meiner sexy Voice, wenn du es besser kannst?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Ich hatte mal die Idee, Synchronsprecher zu machen. Vielleicht mache ich das irgendwann noch.
Oh, das ist eine interessante Idee. Welche Figur würde zu Thomas passen?
Das können auch in die Kommentare, ja.
Genau. Wenn ihr einen Animationsfilm seht und welche Rolle würde zu Thomas passen? Und nur zu Thomas. Ich weiß, welche Rolle zu mir passt. Und es ist nicht schmeichelhaft. Deswegen geht es hier nur um Thomas, okay? Ja. Gut, ansonsten, wie gesagt, kommentiert fleißig, hört euch den Podcast an, lest unsere News, lest unsere Specials. Wir haben jetzt wieder eine neue Reihe gestartet mit dem deutschen Film. Ja, eigentlich bist du ja der Mann für solche Ankündigungen und ne, Bitten. Deswegen, ich mache das folgendes: Ich sage jetzt einfach Tschüss, übergebe das Wort an dich und halte mich dann raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau. Unerhört, aber nicht stumm. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Da machen jetzt Pascal und Levin regelmäßig neue Beiträge zum deutschen Film, der eigentlich sehr im Verruf geraten ist, wo ihm gesagt wird und oder die Nase gerümpft wird. Ach, fuck you, Goethe. Da könnt ihr mal euch reinlesen. Ansonsten, wenn der Juni durch ist, erwartet uns der Juli wieder mit einem Special-Monat. Wir hatten ja gerade den europäischen Film unter uns. Der nächste Monat wird im Zeichen des Krieges stehen.
Krieg!
Und zwar ab dem Ersten Weltkrieg. Ich dachte, du hast dich schon verabschiedet.
Ab Juli wird
Und
zurückgeschrieben.
genau. Ganz viele Kritiken. Ich konzentriere mich diesmal vor allen Dingen auf den Zweiten Weltkrieg und habe schon so richtige Italo-Kriegs-Action herausgesucht. Da habe ich Bock drauf. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Kommentiert und wir hören uns.